eine neue Folge von der Monthly Episode von Sackvault FM und wie immer mit dem Daniel und mir, dem Florian. Hallo zusammen.
Hallo.
Wir haben, wenn wir wieder richtig gerechnet haben und umgerechnet und addiert und abgezogen, dann sollte das die 31. Folge sein und dieses Mal besprechen wir den August 2022.
Jo.
Man muss dazu sagen, es war jetzt ein bisschen Urlaubszeit. Das heißt, wir haben, glaube ich, heute ein bisschen mehr auch kleinere Folgen. Ja, soll jetzt aber keinen Abriss tun, dass wir keine Folge machen. Wir haben uns jetzt Regelmäßigkeit auf die Fahne geschrieben.
Ja, und wir haben jetzt vielleicht nicht ganz so viele längere, komplexere Artikel vorbereitet, sondern mehr so im Urlaub ein paar Headlines rauskopiert. Aber nichtsdestotrotz waren da ein paar nennenswerte Ereignisse und wir haben auch das ein oder andere Leckerchen dabei, würde ich sagen.
Genau. Gut, dann würde ich sagen, du, glaube ich, hattest direkt ein nettes Thema, was an die letzte Folge anschließt, ne?
Genau. Du hast uns ja letztes Mal erzählt, dass das NIST Post-Quantum-Kryptographie ein bisschen festgezurrt hat, ein paar Kandidaten hat. Und da gab es jetzt Anfang des Monats eine Meldung von einem Algorithmus, der bereits gebrochen wurde.
Okay.
Allerdings ist es keiner von denen, die du letzte Folge genannt hattest, die quasi schon durch waren. Und zwar jetzt hier geht es um Sike, S-I-K-E. Das war einer von vier Kandidaten, die zwar eine gute Aussicht hatten, die aber noch eine weitere Runde durchlaufen sollten, bevor die irgendwie in den Empfehlungen landen.
Mhm.
Und ich glaube, damit dürfte Sike jetzt schon mal raus sein von den vier aus den weiteren Runden. Und zwar kam Anfang des Monats ein Paper raus von den Autoren Wouter Kastrick und Thomas de Cru, glaube ich, hoffe ich, dass sie so ausgesprochen werden, mit dem Titel An Efficient Key Recovery Attack on SIDH. SIDH ist der Schlüsselaustausch, der bei Sike verwendet wird. Das ist der Super Singular Isogeny Diffie-Hellman. Was bemerkenswert ist an der Stelle, dass sie einfach einen Angriff beschrieben haben, mit dem sie den Schlüssel innerhalb von 62 Minuten auf ihrem eigenen Laptop knacken konnten.
Okay.
Also du hast ja häufig so Angriffe, wo dann sehr viel Rechenleistung oder du kannst irgendwie den Keyspace reduzieren, statt eigentlich 128 Bits, die du erraten musst, hast du dann vielleicht nur noch 96 oder sowas.
Ja.
Aber das muss ja was Größeres gewesen sein, wenn sie das in einer Stunde auf ihrem Laptop knacken. Hat sich allerdings auf die kleinste Variante von Sike bezogen. Sike P434, also das ist das niedrigste vom NIST verlangte Sicherheitslevel. Von dem Sike gibt es auch größere Varianten, die halt ein bisschen stärkere Schlüssel verwenden und die haben länger gebraucht. Also Sike P503 haben sie irgendwie 2 Stunden 20 rechnen müssen und Sike P610 8 Stunden, Sike P751 schon 20 Stunden.
Ja.
Wollte ich nur mal so als kleine News da lassen, weil du letzte Woche drüber gesprochen hattest. Die gute Nachricht ist, die von dir genannten Signaturen, die bereits standardisiert wurden, also davon basiert nichts auf diesem SIDH. Also das wackelt bisher noch nicht.
Weil du das gerade mit den 60 Minuten da sagst, es gab letztens, das kann ich auch gern verlinken, ein ganz witziges Diagramm gesehen, was zeigt, wie lange es dauert, bis man Passwörter in 2022, ich glaube, es geht um MD5, wie lang ein Passwort sein muss. und wie lange es dann dauert, die zu brechen. Und das fand ich irgendwie ganz witzig. Da stand dann bei, wenn du also 17 Zeichen hast, Upper- und Lowercase-Letters, dann dauert das 9 Billionen Jahren und das war als orange markiert, so quasi, da ist noch Potenzial nach oben, also 9 okay. Billionen Jahre, also das ist ja auch nichts mehr eigentlich, ne? Also es fängt, also wenn es dann grün wird, dass es sicher ist, fängt dann so ab 92 Billionen an, das wäre dann schon sicher langsam, also okay. fand ich witzig, wie 9 Billionen Jahre noch so. Geht so, ist ja.
Sollten wir nicht machen, ne? Denk doch mal in die Zukunft. ja, gut, klar, aber Rechenleistung steigt auch immer mehr.
Ja, ja,
und
klar.
Du sagtest gerade MD5.
Ja, ich glaube, ich habe das nur in so
eine. Ist ja eigentlich nicht mehr so gängig oder hoffentlich nicht mehr so gängig heutzutage.
Nee, WordPress nutzt weiterhin MD5. Also wenn du ein WordPress aufsetzt.
Um Passwörter zu speichern. Ach, Quatsch.
Doch, deswegen, wenn du eine Website, also wenn du ein WordPress hast und da ist irgendeine Blind SQL Injection, dann kriegst du auch alle Passwörter relativ schnell raus.
Okay.
Also ich kann das nochmal recherchieren. Verrückt. Das war auf jeden Fall letztes Jahr noch so, dass die weiterhin. Ich wäre auch davon ausgegangen, dass es mittlerweile geändert ist, aber WordPress ist ja ein riesen komplexes System, Ökosystem. Ja, die können nicht einfach irgendwas anfangen zu ändern, dann ist alles kaputt. Und deswegen, ich kann das nochmal recherchieren, bin aber der Meinung, dass die immer noch ihre Passwörter in MD5 speichern.
Können wir nochmal, das müsste unsere Folge über Authentifizierung gewesen sein, ne?
Mhm.
In der wir, glaube ich, auch mal die heutzutage besseren Methoden.
Ja.
Um Passwörter zu speichern oder halt eben nicht zu speichern, durchsprechen. Ja, macht mal lieber Argon 2 oder so.
Genau, da hatten wir schon mal uns ausführlich drüber unterhalten, dass es da spezielle Algorithmen gibt, die dafür prädestiniert sind, die dafür extra designt sind, damit sie auch nicht, dass wir Brute-Force-Attacken erschwert werden und vieles weitere, was diese Systeme haben. Genau.
Ja. Also, ja. Nicht mehr machen. Aber müssen wir ja jetzt nicht so genau reingehen.
Ja, ich sag bloß, also ich sehe jetzt hier gerade 2019, sehe ich auch noch einen Artikel hier, WordPress nutzt MD5. Ja, ich kann das nochmal im Nachhinein nochmal recherchieren.
Das will ich dann eigentlich lieber gar nicht so genau wissen.
Ja, okay, ja. Na gut, dann. Hast du einen Blog, einen WordPress-Blog?
Ich weiß nicht, wovon du sprichst.
Von deinen, weiß ich nicht, anderen Hobbys, die du
nee.
So hast?
Nee, tatsächlich kein WordPress-Blog. Das fand ich noch nie so attraktiv.
Also ist die Sektfalls-Seite nicht WordPress? Nee, ne?
Nicht. Nein. Haben wir machen lassen.
Ja, ich weiß. Wissen. Wir kennen uns überhaupt nicht aus.
Ja. Cool. Und es ist natürlich, bietet auch viele Vorteile. Und es ist natürlich auch recht simpel, damit irgendwie was hochzuziehen, aber
ja, das
man ist muss halt, sich auch, genau. auch ein bisschen Mühe geben, nicht jedes scheiß Plugin einzubinden und irgendwie ein bisschen sane Configs. Aber ja, wie gesagt, ich habe noch nichts mit WordPress gemacht. Ich kann da nicht viel zu sagen.
Ja. Genau, hau mal das Time to hack your password in 2022 mal in die Shownotes.
Mhm. Alles klar. Ja, sollen wir einfach mal weitermachen? Ein paar Headlines?
Ja, hast du irgendwas, rasseln? Was direkt noch passt?
Naja, was heißt passen? Zu Post?
Vielleicht, weil wir gerade bei Passwörter sind. Hatten wir vielleicht doch eine Meldung, die ganz gut passt. Und zwar die Firma LastPass, die auch Passwortmanager für die Cloud anbietet, die wurde gehackt. Und ich meine, das ist jetzt alles noch nicht so hundertprozentig klar, was da alles genau passiert ist. Aktuell ist es wohl so, dass ein Entwicklerkonto übernommen wurde und der Angreifer wohl Zugriff auf den Quellcode und auf technische Systeme oder technische Informationen hatte wohl aber nicht auf Nutzerdaten oder Passwörter oder Ähnliches. Ne? Das ist aber jetzt eine Aussage von der Firma, aber ich persönlich finde diese Meldung deswegen nennenswert, weil es vielleicht auch wirklich die Problematik von so Cloud-basierten Passwortsystemen ein bisschen darbietet. Ne? Also die Daten liegen einfach woanders. Vielleicht, wenn man jetzt die Bäckerei Hinz und Kunz ist und so ein Cloud-basiertes System nutzt, also vielleicht als Bäckerei wäre man jetzt nicht das Angriffsziel Nummer eins, aber eine Firma LastPass, die irgendwie mehrere Millionen Nutzer hat, vielleicht schon anders. Also ist natürlich auch die Problematik, dass das ein anderes Angriffsziel oder Potenzial hat. Und es ist Cloud heißt halt immer noch von jemand anderem auf dem Computer. Und jetzt muss man natürlich gucken, haben die das ordentlich abgesichert? Sie schreiben natürlich selber encrypted, also die Passwörter sind verschlüsselt.
Ja. Genau. Das wäre jetzt nicht auch mein Punkt gewesen.
MD5, aber ich, ja.
Der Verschlüsselungsalgorithmus MD5.
Ja,
also LastPass habe ich noch nicht verwendet, aber ich kenne andere Cloud-Passwort-Anbieter und die haben ausführlich beschrieben, wie sie das handhaben und die sehen deine Passwörter quasi selber gar nicht im Klartext, weil die dann bei dir lokal erst entschlüsselt werden. Du hast dann da quasi einfach nur einen verschlüsselten Blob liegen, der abgerufen wird und dein Client macht den Rest. Wenn du dann da dein Masterpasswort eingibst, dann wird ein Schlüssel daraus berechnet, mit dem dieser Blob entschlüsselt wird. Was aber immer noch uncool sein könnte, falls jemand vielleicht ein nicht so starkes Masterpasswort hat. Ne?
Genau.
Und man die encrypteten Passwort-Stores da rauszieht aus LastPass und dann da mal so ein bisschen mit Wortlisten rumexperimentiert, wird man die ein oder andere vielleicht aufkriegen und damit. Und das ist ja schon so ein bisschen Super-GAU. Also dafür nutzen wir ja alle Passwortmanager, weil ja ständig mal ein Passwort abhanden kommt und dann musst du halt nur das eine ändern und nicht alle. Und wenn aber dein Passwort-Store dann abhanden gekommen ist, dann das ist unschön. Dann stehst du wieder da und musst alle ändern und neu generieren lassen. Und,
ja, genau.
Ja, uncool.
Also ich präferiere immer noch On-Premise, das heißt, das irgendwo lokal auch zu speichern. Klar, dann sind natürlich aber auch Nachteile damit verbunden, dass man sich selbst um die Backup-Systeme kümmern muss und man muss natürlich selbst auch sich um Security kümmern. Man muss gucken, dass jetzt nicht jeder irgendwie dann in die Rechenzentren da reinkommt und so weiter. Also es ist natürlich dann, die Verantwortung liegt dann erstmal bei einem selber und das ist wahrscheinlich auch für viele Firmen einfach sehr, sehr einfach, die haben die Verantwortung, ne? Dann guckt man auch, sind die irgendwie zertifiziert, haben die da auch nochmal, dann freut uns dann grünes Schlösschen und super und alles schön und dann sind die schuld, wenn irgendwas passiert. Ne? Aber das hilft einem halt dann trotzdem nicht, also das hilft einem dann trotzdem nicht vor diesem Super-GAU. Ja. Ne?
Ja, stimmt.
Das hat auf jeden Fall Vor- und Nachteile, das kann man, glaube ich, auf jeden Fall sagen. Ne?
Ja, definitiv. Stand da zufällig ein Halbsatz zu, wie es geschehen ist, dass das Mitarbeiterkonto kompromittiert wurde?
Nein. Ich müsste jetzt nochmal in den Artikel reinschauen. Ich kann mich nicht dran erinnern. Es war halt klar, dass es von einem Entwickler ist. Wobei ich mich dann zum Beispiel auch gefragt habe, also es kommt natürlich jetzt auf den Entwickler oder auf die Entwicklerin so ein bisschen an, weil theoretisch hat vielleicht auch ein Entwickler oder Entwicklerin Zugang zu den Daten, weil da Code eingespielt werden muss oder nicht. Also da wäre ich jetzt eben noch ein kleines bisschen vorsichtig mit mit den Informationen. Ich kann noch mal schnell reinschauen, ob ich was finde.
Ja, das wäre einfach schon ganz interessant. Also vielleicht sagen sie es auch nicht. Hat er auf eine Phishing-Mail geklickt oder haben sie einfach sein Cloud-Login bei irgendeinem anderen Dienst erraten und sind so einfach durch sein Konto reingekommen?
Ja, ich schaue gerade, aber ich glaube, es ist ne.
Oder wenn du sagst, Entwickler in letzter Zeit sind ja auch diese in Anführungszeichen Supply Chain Attacks ganz populär, wo irgendwie ein Python-Paket oder sowas durch ein malicious Paket ersetzt wird, was sich dann die ganzen Entwickler irgendwie installieren in ihre Entwicklungsumgebung. Finde ich eigentlich immer ganz interessant, damit man sich überlegen kann, wie man sich dagegen hätte schützen können.
Also hier steht jetzt nichts drin. Vielleicht haben sie aber die haben da jetzt wohl auch eine Security-Bude angeheuert, um sich das mal ein bisschen genauer anzuschauen. Vielleicht kommen da nochmal Details raus, wie die da reingekommen sind. Genau, ich meine, ja, sowas.
Oder das ist Phishing, unangenehm.
Genau. Phishing wäre natürlich eine Möglichkeit, muss man einfach sagen, auch ein sehr häufiges Mittel, da irgendwie mal reinzukommen.
Ja.
Aber sowas, wie du sagst, ist natürlich, Supply Chain ist auch natürlich ein große Möglichkeit. Ne? Da gab es auch dieses, wenn du irgendein Node-PM-Package irgendwie runterlädst, dass der dann irgendwie, keine Ahnung, 100 Abhängigkeiten auflöst und irgendwelche 100 Packages runterlädt und dazu gehören dann eben nicht so schöne Pakete, ja. Also das ist auf jeden Fall, könnte natürlich ein Punkt sein.
Ja. Na gut, also wir wissen noch nicht genau, was passiert ist, aber sie sagen, der Impact ist nicht so dramatisch.
Ja.
Aber das sagen sie ja öfter mal.
Das sagen immer alle, ja.
Ja. Naja. Gut,
haben wir noch was?
Weitermachen. Ja. Ich hab noch eine kurze News. Mehrere sogar.
Ja.
Lass uns doch mal, das war nämlich auch schon am Anfang des Monats. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, chronologisch zu bleiben.
Nee, da sind wir jetzt schon. Ich glaube, das war jetzt am 25. also letzte Woche. Also,
okay, ja, dann ist die Nummer schon.
Ist schon kaputt.
Apples Adressraum, IP-Adressraum wurde gehijackt. PGP-Hijacking. Das war am Anfang, das war sogar Ende Juli. Zwischen dem 26. und dem 27. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Apple ist IPv4 adressmäßig gar nicht mal so schlecht aufgestellt. denen gehört jede IP-Adresse, die mit dem ersten Oktett 17 beginnt. Also die haben wirklich 17/8. Was sind jetzt daran so witzig?
Nee, finde ich, weil du das, ich habe mir das schon ein bisschen gedacht, dass die eine oder andere IP-Adresse schon mal haben, aber ja.
Die sind ja auch schon länger dabei und waren da
früher. IBM hat auch unfassbar viele, die haben sie ja irgendwann mal auch teilweise wieder zurückgegeben, weil, ja.
Was wollen wir damit?
Ja.
Aber es ist wirklich, jetzt wird es da irgendwie eng, ne? Und früher war das so, oh ja, hier, ich mache hier auch was mit Internet, alles klar, nimm mal dein /8. Schon großzügig gewesen. So, aber auf jeden Fall, zwischen dem 26. und 27. Juli hat der russische Provider Rostelkom unter dem AS, Autonomous System 12389, eine Teilmenge von Apples IP-Adressen announced. Und zwar die 1770960/19.
Okay.
Also eigentlich vernachlässigbar, ne? Von Apples, was haben die dann? 16,7 Millionen IP-Adressen, haben die 8200 circa, haben sie announced. Und es stand jetzt auch nicht dabei, was das war. Ob das jetzt irgendwie der Cloud-Login war, also ob das irgendwie jetzt richtig ernstzunehmende Security-Implikationen hatte oder ob das einfach so ein toter Bereich von Apple ist vielleicht, war nicht klar. Und es ist auch nicht klar, warum sie das jetzt announced haben, ob es ein Fehler war oder nicht ein Fehler. Und ja, ich glaube, wir haben über das Thema auch schon mal kurz gesprochen.
Ja, also das hätte mich jetzt interessiert, mich hätte das natürlich jetzt schon interessiert, ob das vielleicht irgendwie, ich meine, die schotten sich ja durch den Ukraine-Krieg ja immer mehr ab vom Internet. Sie bauen quasi ihre eigene Infrastruktur auf, haben ja die Zensurinfrastruktur auch deutlich erhöht. Da hatten wir uns ja auch schon mal in einer extra Folge sehr dediziert um dieses Thema gekümmert. Und ob das jetzt irgendwie damit zusammenhängt oder ob es wirklich ein Fehler war, was ja auch anderen ISPs schon passiert ist.
Ja.
Weiß man nicht, okay.
Ich weiß es nicht, nee. Ging jetzt auch nicht klar hervor. Ich meine, ich hätte irgendwo gelesen, dass es jetzt nicht nach einem Fehler aussah, aber ja, okay. da war jetzt aber kein Argument bei, was ich irgendwie nachvollzogen hätte oder so.
Okay.
Also ich denke, ich wüsste nicht, dass man da schon irgendwie mehr sagen könnte, woran es lag. Aber ja, also BGP funktioniert so, dass das am spezifischsten definierte Präfix eben genommen wird.
Genau. Vielleicht also nochmal ganz kurz.
Jetzt
BGP Border Gateway Protokoll ist also das Protokoll, was die Internet Service Provider nutzen, um die besten und die Routen auszutauschen, damit man weiß, wo es hingeht.
Hatten wir noch keine eigene Folge zu, haben wir aber irgendwo in unserem Backlog stehen, dass das vielleicht ja mal irgendwann.
Genau. Also
vielleicht kommt zu BGP auch nochmal eine Deep Dive-Folge irgendwann.
Könnte man machen.
Da könnten wir nämlich dann auch erläutern, was man tun kann, damit sowas nicht einfach möglich ist, wie es genau hier passiert ist. Es gibt nämlich, wie überall im Internet, auch nachgerüstete Mechanismen, eben diese BGP-Announcements zu authentifizieren, und dann würden andere ASen, die nicht einfach so annehmen, wenn da jemand aus Russland sagt, plötzlich, hallo, ich bin Apple.
Jetzt hast du natürlich das Problem natürlich schon so ein bisschen umrissen. Ne? Zum einen ist es UDP-basiert. Wir haben bei DNS gesehen, das hat gewisse Problematiken. Man kann es sehr leicht fälschen. Und zum Zweiten ist es nicht authentifiziert. Das heißt also, man kann auch einfach selber da mal was reinpacken. Genau. Und das gibt noch weitere Angriffe. Das sind meistens sehr lang. Also Verbindungen, die sehr lange laufen, und wenn ein Angreifer schafft, die irgendwie mal zu kappen oder zu resetten, dann brauchen die teilweise sehr lange, bis die wieder aufgebaut werden, bis die alle wieder ausgetauscht werden. Also das ist in der Tat ein interessantes Protokoll für Angreifer.
Ja, eine kleine Korrektur. Ich meine, es ist TCP.
Das TCP?
Border Gateway. TCP Port 179.
Oh ja. Ja.
Aber gut, in dem Sinne ist das hier eh losgelöst, weil die Source IP, die Address Ranges announced, die muss nicht aus dem Bereich kommen oder so. Also das ist unabhängig davon. Du kannst ja auch einen Router woanders stehen haben, der einfach sagt, ich habe folgende Route hier bei mir. Deswegen ist es da, glaube ich, nicht so relevant. Aber gut, die Details besprechen wir, wenn wir eine Deep Dive-Folge machen, ne?
Ja, ich muss gerade gucken, irgendwie. Ach, das war RIP, ne? RIP ist auf UDP, genau. Sorry, Routing Information Protocol. RIP ist auch ein Routing-Protokoll, was auf UDP basiert. Ja. Okay.
Okay. Also. Apple musste sich quasi den IP-Adressbereich zurückholen, indem sie nochmal noch spezifischer announcen, dass der doch bei denen zu erreichen ist. Quasi, das ist dann so, wenn man keine Schutzmechanismen vorher deployed hat, dann ist das so die Methode, ne? Rostelkom hat dann eben einfach dieses /19 announced, und dann war dieser Teilbereich, wurde dann eben zu dem Provider in Russland geroutet. Und Apple hat dann eben nach ein paar Stunden, als sie das bemerkt haben, also es gibt sehr viel Monitoring-Infrastruktur das gesamte BGP, und dann gibt es Systeme, die Alarm schlagen, wenn es dann plötzlich heißt, warte mal, dieser IP-Adress-Range, der wird seit 20 Jahren von Apple announced irgendwie und dem AS, und jetzt plötzlich kommt wer von der anderen Seite der Welt und sagt, ich bin jetzt hier, mag da mal jemand draufschauen. Und Apple hat dann eben angefangen, sich dieses, was haben sie sich geholt, das /19 hatte Rostelkom sich dann da rausgeschnitten, hat dann angefangen und /21er gegen announced. Also du musst den Bereich dann quasi in kleinere, mehr spezifischere Blöcke teilen und die alle announcen, weil die Router dann lernen, ah, guck mal, dieser Pfad ist noch spezifischer, das wird jetzt besser. Hier das, was ich glaube. So, das ist eben, wie BGP funktioniert. Ja, weil umso spezifischer die IP-Adresse passt, umso wahrscheinlicher ist es, dass du auf günstigem, also schnellem Weg, würde man intuitiv meinen, aber Provider denken da ja irgendwie immer in Kosten, weil sie ja für unterschiedliche Routen unterschiedlich viel bezahlen müssen, potenziell. Aber ja, lass uns das mal auslagern. Ich wollte nur announcen, dass Russland da auch mal was announced hat.
Aber jetzt bloß nochmal, was hat das jetzt für Konsequenzen? Also Konsequenzen ist jetzt, dass es geht ja jetzt nicht explizit um Leute in Russland, die zum Beispiel dann Apple-Infrastruktur nutzen möchten. Ich glaube, das ist ja eh schon irgendwie mehr oder minder blockiert, sondern es geht eigentlich darum, dass die im weltweiten Internet quasi gesagt haben, nee, Apple gehört jetzt uns und dass der Traffic dann zu denen umgeleitet wurde. Ja, das
geht. Genau, für die paar Stunden wurden alle Pakete, die an eine IP-Adresse aus diesem Teilbereich, die eigentlich zu Apple gehen, ging dann dahin, ja.
Aber mal, du weißt nicht genau, was das jetzt, also ob das vielleicht irgendwie mal Passwort-Login oder sonst irgendwas von Apple ID oder sowas war, weiß man nicht. Okay.
Nee, stand nicht dabei. Man muss auch sagen, der Impact, also prinzipiell kann man solch einen Angriff natürlich super benutzen, um sich in eine Machine-in-the-Middle-Position zu bringen. Mhm. Du siehst halt den Traffic, der eigentlich für Apple war. Ne? Angenommen, du machst das mit der IP-Adresse vom Login der Apple Cloud. Es ist auf mehreren Ebenen eigentlich eine dumme Idee, weil viele Alarmsysteme anschlagen. Wenn du so einen Angriff fährst, fällt es auf, dass die ganze Welt sieht, dass du diese Routen plötzlich announced und viele Leute merken das sofort und sagen, hey, was ist da los? Was passiert hier? Und es ist klar, wer du bist, dein AS ist registriert. Und es ist eigentlich für solch eine Art Angriff nicht die eleganteste Methode. Mhm. Und man muss dazu sagen, wir verwenden schon sehr viel TLS heutzutage im Internet. Mhm. Das heißt, die Verbindungen sind verschlüsselt und authentifiziert und du weißt, dass du mit dem Apple-Server sprichst oder nicht. Das heißt, wenn sie nicht gerade auch ein Zertifikat auf apple.com haben, wird da nicht viel passieren. Also selbst wenn sie eine Maschine in der Mittelposition einnehmen und den Traffic dann, nachdem sie ihn erhalten haben, zu Apple weiterleiten und versuchen, ihn da mitzulesen, müssten sie mit einem validen TLS-Zertifikat irgendwie um die Ecke kommen. Mhm. Was natürlich, wenn du ein eigener Provider bist oder vielleicht sogar eine eigene CA, nochmal was anderes ist. Also jetzt
was
mal
wir
gedacht,
auch probiert
ein
haben, ganzes, zumindest.
Mhm. Ein ganzes Land würde diese Art Angriff fahren wollen, könnten sie sich vielleicht ein Zertifikat ausstellen, aber selbst dann gehe ich davon aus, dass Apple in ihren Geräten für diese wichtige Kommunikation irgendwie auch vielleicht auf Public Keys pinnt, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also die sind nicht so schlecht in der Regel bei sowas.
Jetzt könnte es natürlich
deswegen vielleicht auch verwunderlich, warum sie nicht Authentifizierung ihrer Routen vornehmen, aber das hat auch, glaube ich, noch ein paar Nachteile. Da können auch wieder Dinge schief gehen, aber müsste ich mich auch noch mal ein bisschen detaillierter einlesen. Vielleicht machen wir mal eine Deep Dive-Folge zu. Mhm.
Ja, interessant ist natürlich, jetzt könnte es natürlich jetzt auch ein Fehler sein, ist ja auch schon vorgekommen, nur damit wir das hier an der Stelle auch nochmal unterstreichen, könnte natürlich dann zwei Folgen haben. Zum einen ist es vielleicht, also es kann ja natürlich auch so ein Muskelspielen sein, ne? Wir sind hier auch am Start, wir können hier auch mal Routen umbiegen und so. Du schaust kritisch, meinst du nicht, dass das vielleicht auch legitim wäre, um zu zeigen, wir sind hier auch
im... Weiß nicht, aber das kann ja jeder, also...
Ja.
Haben genau das gemacht, wofür das Protokoll erfunden wurde, quasi.
Zumindest zu sagen, quasi der westlichen Welt, wir spielen hier auch mit und wir können hier quasi auch Chaos stiften. Ne?
Ah, verstehe.
Also wir könnten
Nochmal weiter gedacht, die ärgern jetzt die ganzen großen Unternehmen, indem sie mal kurz mal irgendwie Routen hijacken, bis sie vom Rest des Internets ausgeschlossen werden. Und dann können sie sagen, die haben uns rausgeschmissen, wir müssen jetzt unser eigenes bauen. Keine Ahnung. Das ist natürlich jetzt absolute Spekulation. Ich weiß nicht, was da der Hintergrund ist.
Es ist schon interessant, was denn passiert, wenn du als ISP quasi wirklich dich daneben bin.
Malicious verhältst. Ja, also, genau.
Ja. Wenn du ein malicious ISP bist, also ich meine, das Einzige, was sie machen, ist, also die sperren dich dann aus, ja.
Ja, genau, ja. Alle anderen ISPs, also ist, alle anderen ISPs könnten halt einfach sagen, nee, wir peeren jetzt nicht mehr mit denen. Und irgendwann genau. Redet halt keiner mehr mit dir. Und wenn der Letzte seine Verbindung gekappt hat, dann erreichst du halt das Internet nicht mehr.
Also, genau.
Aber ich weiß gar nicht, ob es da Mechanismen für gibt irgendwie. Gibt es dann da so eine Zentralstelle, sagt dann irgendwie die IANA oder so, nee, die haben sich jetzt so oft doof benommen, wir haben jetzt hier ein Verfahren einberufen und abgestimmt und die fliegen jetzt raus und dann kriegt irgendwie jeder ISP ein Memo von der IANA und darf dann nicht mehr mit denen peeren oder ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt, aber das wäre auch mal interessant.
Die müssen nachsitzen und dreimal das BGP-RFC abschreiben.
Ja,
das ist genau. Dann
handschriftlich einreichen.
Handschriftlich einreichen. Ja. Ja, das ist schon, hat schon, also ist schon spannend, ob das nicht auch eine politische Dimension irgendwie hat. Aber es kann auch einfach ein Fehler gewesen sein. So, my fault. Ja.
Yep.
Ja.
Ja, Nicht-Erreichbarkeit. Lass uns da doch direkt weitermachen.
Bei Google.
Ich hab noch zwei Themen, genau, nicht erfolgreiche Nicht-Erreichbarkeit und ein anderes Thema zu erfolgreicher Nicht-Erreichbarkeit. Fangen wir, Google hast du jetzt schon angesprochen, fangen wir mit Google an, die nicht erfolgreiche Nicht-Erreichbarkeit. Wir haben einen neuen Rekord und zwar ein Rekord, ein neues Rekordhoch von einem DDoS-Angriff. Das war am 1. Juni habe ich hier gelesen. Ich glaube, dieser Bericht von Google kam ein bisschen verzögert raus. Und zwar ist die neue Rekordzahl, also Distributed Denial of Service Angriff hat hier wieder stattgefunden auf Layer 7, also HTTPS-Anfragen. Das neue Rekordhoch von 46 Millionen HTTPS-Anfragen in einer Sekunde.
46 Millionen.
Millionen. Ich glaube...
Was ist das in Traffic? Kann man das, gibt es da Zahlen?
Ich habe natürlich hier in meinen sehr ausführlichen Notizen habe ich natürlich nicht mal den Link auf den Artikel.
Also wir sind wieder top vorbereitet. Wir müssen uns einfach sagen.
Ja, das... Das wird sicherlich da irgendwo stehen.
Ich suche auch nochmal.
Bla 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 bla.
Tja.
Nee, die machen nur Requests pro Sekunde.
Das ist ja doof, weil dann kann man es gar nicht so richtig schön vergleichen. Ne? Es gibt ja Vergleiche von diesen Distributed Reflective Denial of Service Attacks, die hatten wir ja auch schon mal in unserer Folge ein bisschen diskutiert.
Ja,
da ging es um 400 Gigabyte an Volumen. Gigabit
wahrscheinlich, ne?
Gigabit, klar, ja.
Ja. Ja, ich glaube, der Unterschied ist, dass das hier ein Layer 7 DDoS war.
Ja.
Das heißt, es waren HTTPS-Anfragen, mit denen sie auf die Server quasi geballert haben und bei diesen volumetrischen Angriffen, gut, 46 Millionen könnte man jetzt auch volumetrisch nennen, da kam ja irgendwelcher Traffic, die haben sich ja irgendwelche UDP-Pakete, da ist ja mehr das Ziel, die Leitung voll zu knallen, weil der Server eh nichts machen würde mit den Paketen, wenn er da nicht zufällig drauf hört.
Also da bin ich jetzt
das Interface oder die Leitung voll kriegen. Und HTTPS ist ja auf Anwendungsebene, da würdest du dann wahrscheinlich eher versuchen, den Webserver zu überlasten.
Aber das hätte ich jetzt genau gedacht, dass das hier der Fall ist, weil wenn du überlegst, wie gut ist Provider X angebunden, da, was weiß ich, die haben 200 Gigabit und der Angriff ist 300 Gigabit, dann weiß ich, ich kriege diese Leitung voll und dann kann den keiner mehr erreichen. Aber wenn du sagst, wenn es jetzt hier um Millionen von Anfragen ist, dann ist natürlich die Frage, wie viel, also Google hat wahrscheinlich Google ist ja das Internet, ne? Also die haben volumentechnisch kriegst du die wahrscheinlich nicht so schnell in die Knie, genau. Aber anhand der Anfragen, ich meine, wir haben ja TCP-IP-Stack, der mit SYN-Anfragen nur begrenzt, wir haben Speicher, es gibt ja da noch mehr Ressourcen, die endlich sind, die man alle irgendwie ausnutzen könnte, ohne dass die Leitung voll wird.
Ja, das stimmt. Gut, also ein paar Details noch. Wir hatten diese 46 Millionen, das ist dieser neue Rekord. Kam wohl vom Meeresbotnet aus 132 Ländern und nur 5200 IP-Adressen waren involviert.
Okay.
Und auch da war wieder interessant, ein Drittel aller Requests kam von IP-Adressen aus nur 4 Ländern. Also insgesamt umfasst dieses Botnetz wohl viel, aber sehr viel von den Anfragen kam halt aus 4 Ländern, und zwar Indonesien, Brasilien, Russland und Indien.
Okay.
Ich habe auch das Meeresbotnet nicht recherchiert, aber vielleicht wieder so eine IoT-Geschichte. Vielleicht haben die viel ungesicherten Kram irgendwo drin hängen, ohne das zu wissen, der irgendwie vielleicht gekapert ist. Weiterer interessante Notiz, 22% der IP-Adressen kommen von Tor Exit Nodes. 22% der Adressen haben aber vom Request-Volumen nur 3% ausgemacht.
Okay, aber ganz kurz, also das würde ja bedeuten, dass also entweder haben die einen Exit-Node hops genommen und haben dann die IP-Adresse nutzen können?
Nee, das glaube ich nicht. Ich schätze, die haben einfach über Tor gefeuert.
Oder die haben dann sich quasi Tor genutzt, um dann den Angriff zu starten, ne? Weil da
und
sind
da
sie
wird
ja
dann auch irgendein Raid-Limit gegriffen haben oder so. Deswegen hatten sie viele Tor-Exit-Node-IP-Adressen quasi, die aber gar nicht mal so viel ausgemacht haben. Weil du da nicht so unbegrenzt rausfeuern kannst, als wenn du einfach irgendein kleines Gerät.
Würde natürlich auch wieder dafür sprechen, dass es hier nicht um Volumen geht, weil mit Tor ist ja das Volumen begrenzt, sondern dass es wirklich um Anfragen einfach geht und dann
Requests, genau.
Ja, spannend.
Dann nehmen wir ein paar Tor-Knoten auch noch mit dazu,
passt auch,
machen wir noch ein paar Verbindungen auf. Aber gut, diese nur 3% sind immer noch mehr als 1 Million Anfragen pro Sekunde. Ne? Also das ist jetzt auch nicht komplett trivial. Also Google selber hat einen Vergleich angestellt. Vergleich die Datenpaketflut mit allen Wikipedia-Aufrufen eines gesamten Tages, konzentriert auf 10 Sekunden.
Boah.
Und laut eigenen Angaben konnte Google den Angriff abwehren.
Ja,
der lief auch nicht lange, ein bisschen mehr als eine Stunde, 69 Minuten. Also das war die nicht erfolgreiche Nicht-Erreichbarkeit. Und jetzt kommt das nächste Thema, das ist erst von vor ein paar Tagen. Die erfolgreiche Nicht-Erreichbarkeit. es gibt ja Homepages, die urheberrechtlich geschütztes Material zum freien Download anbieten.
Was? Habe ich noch nie gehört.
Wir wollen jetzt hier keine Links oder so verteilen. Es gibt wohl eine Seite, die Musik, MP3 irgendwie einfach so anbieten.
Okay.
Es steht sogar im Artikel, ein Musikportal Kanapower mit C. Nie gehört.
Okay.
Keine Ahnung. Kennen wir natürlich nicht.
Nein.
Sowas. Weiß auch gar nicht, ob das legal ist.
Nein.
Auf jeden Fall hat Österreich hat auch eine Urheberrechtsorganisation. Die sind ja immer bekannt dafür, dass sie sich in angemessener Weise dafür einsetzen, dass ihre Rechte nicht, also ihre Rechte gewahrt werden, gewahrt sehen wollen. Und ja, die haben halt gesagt, das geht hier nicht, Kana Power, da sind urheberrechtlich geschützte Werke, die können da nicht einfach, das darf nicht erreichbar sein. Mhm. Und wie man das dann halt so macht, hatten wir ja auch in der Netzsperrenfolge schon mal erwähnt, sperrt man die dann einfach in ein Land, indem man die Provider zwingt, die nicht mehr aufzulösen, zum Beispiel via DNS. Das ist hier aber anders passiert, sondern über die IP-Adressen. Mhm. Man hat also quasi eine Namensauflösung auf Kana Power gemacht und gesagt, diese IP-Adressen, die sperren wir jetzt. Und da hat man sehr weit gedacht. Man hat festgestellt, ach guck mal, Kana Power sitzt hinter Cloudflare. Mhm. Und dann hat man einfach alle IP-Adressen von Cloudflare gesperrt in Österreich. Und dann war quasi ein Fünftel des Internets für Österreich weg, weil einfach heutzutage unfassbar viel hinter Cloudflare sitzt. Die haben sich halt echt ganz schön gemausert irgendwie in den letzten Jahren. Es ist wirklich
vielleicht
schon beeindruckend, wie viel hinter Cloudflare.
Vielleicht kann man das ganz kurz erklären. Also wenn man jetzt eine Seite hat, die man möchte, dass sie möglichst gut erreichbar überall ist, dann mietet man sich eben so ein CDN, ein Content Delivery Network. Das ist dann ein Provider wie zum Beispiel Cloudflare und der hat einfach überall Rechenzentren in allen Ländern. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte meine Webseite Segfault.fm, packen die dann auf in alle Rechennetze, sodass die Latenzzeiten einfach wahnsinnig gering sind und die kümmern sich dann um alles. Und genau, und das ist große Beliebtheit, weil funktioniert irgendwie ganz gut. Hat ein paar Nachteile, gab es auch schon mal, irgendwo gab es ein Update und dann dauert das Update dann irgendwie in Deutschland ist das Update 5 Tage später und in dem Land gibt es schon ganz schnell. Also es gibt da so ein paar Nachteile, aber funktioniert genau. Und wenn Cloudflare jetzt, wenn man die sperrt und die werden eben sehr häufig genutzt, dann
sperrt man sehr viel. Mhm. Wir hatten ja auch vor einem Jahr oder zwei irgendwann gab es doch mal eine mehrstündige, glaube ich sogar, Cloudflare-Outage, wo auch dann irgendwie gefühlt das halbe Internet weg war.
Ja.
Und ja, also Cloudflare, ich glaube, womit sie eigentlich eingestiegen sind, war auch DDoS-Protection.
Ja, genau. Ne?
Oder womit sie sehr das bekannt wurden. Die haben eben ein ganz schön großes Netz mit ganz schön vielen Ressourcen und Kapazitäten und die bieten eben auch den Service an, dass du hinter denen sitzt. Also deine Domain zeigt auf Cloudflare und die filtern dir einmal den Traffic vor. Und wenn dann so ein riesen Botnetz auf dich drauf feuert und das würde dann vielleicht die Gigabit-Anbindung von deiner kleinen virtuellen Maschine im Rechenzentrum sofort überlasten, kann Cloudflare sowas halt locker wegstecken und versucht dann nur den legitimen Traffic an dich weiter durchzustellen. Die erkennen eben dann Muster in den Paketen und stellen die nicht durch und dann verpufft so ein DDoS-Angriff. Also ähnlich wie Google das auch schon hier gezeigt hat. Aber ja, Österreich, Daumen hoch, eine erfolgreiche Nichterreichbarkeit. Mhm. Und jetzt natürlich irgendwie Bürgerrechtsorganisation Epicenter Works hat sich schon irgendwie harsch ausgesprochen. Was ist das denn für ein Overblocking? Könnt ihr so nicht machen.
Ja.
Und ist ja auch total korrekt. Also
aber zeigt auch wieder genau von dieser Maßnahme die Probleme, hatten wir, glaube ich, weiß nicht, ob wir das bei der Zensurfolge auch diskutiert haben, gab es ja dann auch, dass es dann eben Listen gibt mit Domains oder IP-Adressen und ja, also ich meine, Domain wechselt mal den Besitzer, also das muss wahnsinnig gepflegt werden und das ist einfach so viel Arbeit verbunden, dass man auf jeden Fall trotzdem Leute blockt, die einfach nicht, die da nicht darunter fallen. Ne? So funktioniert halt das Internet. Also das,
Und es hilft halt auch nur bedingt, nur wenn du über einen österreichischen Provider dann ins Internet gehst, also jeder in Österreich, der sich ein VPN anmacht in irgendein anderes Land, der erreicht die Seite halt noch, ne?
Genau.
Oder einen Tor-Browser verwendet und es ist fragwürdig und
Ja,
also diese Mechanismen fallen eigentlich immer nur negativ auf.
Ja.
Davon hört, dann dann ist mal wieder irgendwas schiefgegangen oder irgendwas nicht so hundertprozentig solide zu Ende gedacht, umgesetzt worden und Naja.
Ja, die Gefahr ist halt auch immer, dass das auch dann, also in dem Fall ist es ja so politisch, rechtlich schon ausgenutzt worden. Ich meine, was ist dann der nächste Schritt? Dann gibt es irgendwie ja politische Seiten, die auch nicht so schön sind, dann werden die auch blockiert und so weiter. Ich meine, das Internet ist halt anders gebaut. Also wenn da irgendeine Sperre ist, dann wird da drumherum geroutet. Ja? Also das ist halt, wir haben dieses Kommunikationsmittel und so richtig komplett werden Sperren nicht funktionieren.
Mhm. So ist es.
So, haben wir noch eine? Hast du noch irgendwas? Oder soll ich mal? Es gibt auch noch eine kleinere Meldung, die ich habe.
Ja, mach mal.
Mhm. Was ich spannend fand oder was wir vielleicht auch. Microsoft hat angefangen, dass Makros nicht mehr so einfach akzeptiert werden, beziehungsweise sogar teilweise, dass die geblockt werden. Also man muss dazu sagen, es gibt ja diese Office-Paket, womit man eben, was in dieser Business-Welt ganz wichtig ist, und da kann man auch Dinge automatisieren. Da gibt es dann diese VBA-Sprache, womit man dann Makros, also kleine Programme, in Office-Dokumente integrieren kann. Und dieser Mechanismus wird sehr gerne genutzt, um Malware auszurollen oder Schwachstellen zu exploiten oder beziehungsweise einfach schon, also wenn man vom Internet jetzt irgendwo ein Office-Dokument runterlädt und doppelt klickt und da steht da, hier ist ein Makro, möchtest du das akzeptieren? Dann kommt noch zusätzlich dieses Usability-Problem, dieser Button für ja, ich möchte das, ist schön groß und dieser nein, es ist eine riesen Security-Gefahr, bitte, ich möchte das nicht, der ist ganz klein, also wir sind da angehalten so ein immer Mini-X auf.
Mini-X irgendwie, ne,
an dem Banner. Ja, also ja, ich möchte, geh weg, ich möchte das haben, dann führt man das eben sehr, sehr schnell aus. Und man konnte das vorher auch schon in den Griff bekommen, und zwar, wenn man in seiner Institution und in seinem Unternehmen ein Active Directory hat. Was ist das? Das ist LDAP plus DNS plus noch mehr zusammengeschraubt in eine, also Benutzerverwaltung und vieles mehr ist das in einem System zusammengeschraubt. Und dort konnte man über eine Policy kann man auch das Ausführen von Makros verhindern. Das ging also auch schon oder ging auch schon vorher, was unter Umständen schon sinnvoll ist, wenn man nicht unbedingt viel mit Makros arbeitet oder beziehungsweise wenn, was weiß ich, drei Leute mit Makros arbeiten und die Firma irgendwie 200 Leute groß ist, dann macht es vielleicht Sinn, für die zwei eine Ausnahme zu definieren oder die drei und die Resten dürfen einfach keine Makros ausführen. Dann hätte man sich da schon mal etwas besser geschützt, beziehungsweise theoretisch gibt es auch die Möglichkeit, über Public Key Makros zu signieren, um zu prüfen, dass sie wirklich von einer Person kommen. Das ist oft ein bisschen schwieriger. Und jetzt hat Microsoft angekündigt, dass sie auch VBAs bei Default erstmal blockieren. Und jetzt ist natürlich jetzt erstmal ein Problem, dass das dass die Angreifer jetzt nicht mehr so einfach mal ein Office-Dokument irgendwo dranhängen können. Und das wird dann fleißig ausgeführt. Also jetzt versuchen die eben andere Mechanismen. So Container-Files nutzen die teilweise jetzt, so ISO-RAR-Systeme. Also es wird jetzt versucht, über andere Wege nochmal wird versucht, Code ausführbar auf dem System zu bekommen.
Das ist ja noch gar nicht so lange her, dass Microsoft die
das ist Makros richtig.
Die hatten, ich glaube, im Juni oder so, ne, haben sie es schon mal kurz, dann haben sie irgendwie dick Ärger bekommen von einem Kunden, dann haben sie wieder zurückgerollt und jetzt haben sie dann doch wieder verrückt, dass es jetzt schon so viel Data gibt, dass da andere Attachments mitkommen. Ja. Interessant.
Genau, also ich finde das aus der Sicht eben spannend. Phishing und Makros sind jetzt technisch nicht so spannend, ist aber einfach der Hauptweg, wie ich es schaffe, dass ich auf dem anderen System Code ausführe. Ne? Das ist im Prinzip es erstaunt mich halt immer wieder, ne? Wir unterhalten uns über irgendwelche tollen Exploits und hier und da und dann kriegt der eine E-Mail und sagt, hier ist ein Doc Office, klick mal drauf und das machen die Leute. Ja? Also
so einfach. In dem Office-Dokument, in dem Office-Dokument ist dann, um diese Inhalte sehen zu können, klicken Sie hier mit so einem Pfeil nach oben auf den Enable Macros-Button.
Tja. Ja, und vielleicht leider auch, nochmal der Hinweis, man kann über die AD-Policy das sowieso schon ausschalten, man kann dem schon zuvorkommen und wie gesagt, das macht aus informationssicherheitstechnischer Sicht auf jeden Fall auch Sinn, wenn es nur 5 Leute gibt, die das nutzen, dann kann man das ja für die freischalten, aber also ich Makros sehe ich als eine große Gefahr und das muss auch, ich meine, ich würde da jetzt bei vielen auch gar nicht mal, also das ist auch einfach mal ein Versehen. Ja, also wenn ich jetzt versehentlich auf den Ja-Ich-Will-Button klicke, dann kann es auch sein, oh, ich wollte es eigentlich wegklicken und habe versehentlich auf das OK geklickt und dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Dann
das stimmt.
Führt das System bereits Code aus, was man nicht möchte.
Ich fürchte allerdings, dass Makros in vielen Unternehmen doch noch viel verwendet werden.
Ja.
Also gerade weil Microsoft ja auch so viel Backlash bekommen hat für das Ausschalten, scheint das wohl vielen in die Parade gefahren zu sein. Ja.
Weiß das nicht. Ist korrekt.
Aber machen wir ja genauso, ne? Wenn wir jetzt eine Folge vorbereiten, pflegt ja jeder seine Links in einer Excel-Tabelle.
Klar.
Und
mit Makros.
Damit der so ein bisschen Metadaten schon mal rauszieht aus den Links, aus dem Artikel, haben wir da Makros geschrieben und dann schicken wir uns auch immer gegenseitig per E-Mail diese Excel-Tabellen hin und her und aktivieren da halt auch die Makros. Ne? So funktioniert es halt, wenn man produktiv miteinander arbeiten möchte.
Die ganze Webseite ist eigentlich bloß ein Doc-to-HTML-Konverter, die Seite, die wir hier irgendwie zusammengebaut haben, in dem Word-Dokument einfach umwandelt. Ne?
Ja, Moment, komm, da haben wir noch ein bisschen ActiveX mit eingebaut, was wir über ein IIS ausliefern.
Ja, das ist richtig advanced, was wir hier machen. Ne?
Ja, so hat man das einfach in den 90ern gemacht und hat mich noch kein Argument überzeugt, warum man es heutzutage anders machen sollte.
Ja, genau.
Ne?
Ja.
Never touch a running system.
Ja.
Ja, spannend.
Also, das war es eigentlich schon.
Ich könnte mir vorstellen, ich könnte mir aber auch tatsächlich vorstellen, dass das ein recht interessanter Shift wird jetzt. Also, wenn das, wobei, vielleicht gibt es auch einfach, dass doch so viele Unternehmen Makros verwenden, dass es doch auch einfach weitergeht, weil es an vielen Stellen noch klappt, weil sie dieses Setting überschreiben dann im AD.
Ja.
Oder so.
Das kann gut sein. Ich habe auch irgendwo letztens gelesen, dass irgendwie große Teile der Finanzindustrie, Zocker, Börse, Leute, da hängen die Leute halt mit ihren Excel-Tabellen, die sie selbst da gebaut haben. Und irgendwie, ich muss nur mal überlegen, wo ich diese Geschichte gelesen habe. Und irgendeiner hat sich da mal um viele Millionen verzockt, weil sein Excel-Skript immer den falschen Aktienkurs geholt hat. Und dann, der holte den wohl immer von am Morgen und hatte nicht geupdatet. Und dann hat sich da die Firma wohl hart verzockt, weil das Makro nicht
lief. Ich dachte noch schlimmer, er hätte den Aktienkurs als Datum interpretiert oder so. Bei Excel weiß man ja nie, da gab es auch diese Geschichte mit dem Gen irgendwie, was sie dann umbenennen mussten, weil Excel das immer in Datum. Ja, Excel ist schon. Aber Excel kann auch verdammt viel.
Ja, klar.
Also ich dachte auch immer, warum Excel, wenn man irgendwie doch auch einfach sich ein kleines Skript schreiben kann, was Berechnungen durchführt oder so, aber ich glaube, in vielen Bereichen ist es deutlich einfacher, sowas einfach in Excel zu machen. Mm. Und ich weiß, hast du mitbekommen, da war doch letztens irgendwann, waren doch die Excel-Weltmeisterschaften. Nein. Im Livestream, E-Sports, ja wirklich. Das war richtig gut. Nein. Ich habe es bei Twitter kam es vorbei und in einer der letzten Logbuch-Netzpolitik-Folgen.
Okay.
Kennst du wahrscheinlich nicht.
Nee.
So ein kleiner Nischen-Podcast.
Okay, nee, habe ich noch nicht
gehört. Die beschäftigen sich so ein bisschen mit Netzpolitik und ein bisschen Security
auch. Kann man mal reinhören, ja.
Ja, genau. Also ist vielleicht auch ganz nett von uns, wenn wir den einfach mal so ein bisschen von unserem Traffic abgeben.
Na klar.
Also Logbuch-Netzpolitik.
Wir unterstützen die kleinen Podcasts, ja.
Hoffen wir, dass denen ihr 3 € im Monat Nginx nicht wegbricht, wenn wir jetzt die Traffic-Menge von uns plötzlich abkriegen.
Ja.
Ja, also die haben sich auch drüber unterhalten. Sehr, sehr witzig. Gibt es da wirklich einen Livestream von Leuten, die dann da irgendwie so Aufgaben lösen, die E-Sports, Microsoft Excel-Weltmeisterschaft.
Jetzt muss ich mal...
Ja, tatsächlich wild, was man mit Excel machen kann.
Jetzt muss ich mal, es gab, also ich Excel ja, wobei man hier ganz, ganz, ganz vorsichtig sein muss, und zwar bezüglich Excel nutzen als Statistikprogramm. Ich glaube, da haben wir auch noch nicht so ganz drüber gesprochen. Ich kann mal gerade meine Notizen, es dauert bei mir immer ein bisschen länger mittlerweile. Ja, jetzt schaue ich mal, ob ich das ganz schnell finde. Und zwar, das Problem ist, also es in der Wissenschaft wird teilweise Excel auch benutzt, um Statistik zu machen. Und man muss dazu sagen, dass Excel nicht dazu gemacht wurde, also statistisch präzise sind bestimmte Funktionen sind nicht präzise genug implementiert. Ja, dazu gibt es spezielle Statistik-Software. Es gibt auch Programmiersprachen, wie zum Beispiel die Programmiersprache R, was genau dazu da ist, um das quasi zu lösen. Und ich weiß nicht, ob du dich noch, also es gab ein Paper, Growth in a Time of Debt, also Wachstum in Zeit von Schulden, wo Leute eben so eine tolle Excel-Tabelle erstellt haben und die gezeigt haben, dass Länder, die eine hohe Schulden haben, dass das Wachstum quasi negativ ist. Das heißt, die Schulden, und darauf wurde auch teilweise die Politik, ich weiß nicht, gegen Griechenland damals, die sehr hohe Schulden, wurde damals auf so ein bisschen auf Basis auch, oder so wurde das untermauert, viele, ich würde jetzt nicht sagen, dass das der Grund dafür war, aber es wurde untermauert teilweise mit dieser wissenschaftlichen Arbeit, die gesagt haben, ja, es haben ja hier gezeigt, hier diese die Länder haben eine hohe Verschuldung und das Wachstum ist quasi negativ. Und ein Student hat dann mal gefragt, ob er vielleicht die Daten von denen haben könnte. Und die meinten, ja klar, logisch, könnt ihr haben. Und hat dann diese Excel-Tabelle bekommen. Und da waren
sie mal Fehler. Per E-Mail.
Ja, das war dann krass. Einfach, also es war ein Fehler drin. Und der hat dann die Formel, also die haben, ich glaube, bei denen war es sogar, dass sie teilweise was vergessen haben. Weißt du, du kannst ja dann diese Reihen.
Oh je.
Und dann kommt plötzlich raus, dass das Wachstum bei den Hochverschuldeten auf 2,2% ist und nicht negativ. Also das fand ich ein ganz besonderes Beispiel dafür, dass man Excel benutzt hat, um irgendwelche wichtigen Berechnungen zu machen. Und
ja. Okay, aber wenn sie sogar was vergessen haben, dann war es nicht optimaler Research, dann ist das jetzt kein Fehler vielleicht, den man Excel ankreiden kann.
Nee, es gibt aber eine Publikation, die ist aber auch schon viele Jahre her, wo sie gezeigt haben, dass die statistischen Funktionen in Excel nicht genau genug implementiert wurden und dass man da teilweise falsche Sachen raus. Und das war jetzt in dem Fall nicht der Fall, aber es gibt es auch. Also ja, ist mächtig, aber ich würde es jetzt für wichtige Dinge nicht unbedingt nutzen, oder? Ja.
Okay. Gut, dafür haben wir schon viel zu viel über Excel gesprochen. Lass mal wieder zur Security springen.
Oh, schade eigentlich. So eine Deep Dive-Folge zu Excel.
Wir können ja bei der nächsten Excel E-Sports WM können wir uns ja als Kommentatoren
live kommen.
Wir können das ja gut, genau. Ja. Wir machen auf Twitch, wir zeigen das Bild und wir kommentieren dann.
Und er macht die Funktion. er hat es gerechnet. Er
verwendet ein Makro.
Ja.
Sehr gut. Schon witzig. Also.
Gut.
Pass auf. Black Hat? Black Hat Konferenz. Las Vegas. Hat stattgefunden.
Heißt DEFCON, oder?
Und im Black Hat.
Was? Wie? Wo?
Die Black Hat Konferenz.
Ja.
Hacker-Konferenz Black Hat.
War die zeitgleich?
In Las Vegas.
Also ich mein Beitrag ist von der DEFCON und die war auch in Las Vegas.
Ja gut, wahrscheinlich ist es dasselbe.
Okay.
Nee, glaube ich nicht. Ist ja auch egal. Ich wollte von den Pony Awards erzählen.
Ach so. Okay, dann erzähl mal von den Pony Awards.
Weil haben wir da schon mal drüber gesprochen? Haben wir schon mal welche vorgestellt? Ich bin gar nicht sicher.
Die ist auch in Las Vegas, ja, Tatsache. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir hatten es mit Sicherheit schon mal bei einer irgendwo schon mal angesprochen, aber eigentlich nur nicht so wirklich.
Genau, also es gibt ein paar verschiedene Kategorien für zum Beispiel Bugs, die ausgenutzt wurden oder Exploits, die geschrieben wurden, die Bugs ausnutzen des letzten Jahres. Und die werden dann gekürt mit den Ponys von Pwn, also PWN. Und da ist dieses Maskottchen, ist halt auch so ein Pony dann. Mhm. Die Pony Awards eben. Und ich weiß nicht, irgendwie kamen die mir dieses Jahr anders vor.
Mhm.
Und zwar zum Beispiel für eine der neuen Kategorien Best Mobile Bug wurde die NSO Group gekürt für eine iMessage Zero Click, einen iMessage Zero Click Exploit, der in der Pegasus Spyware verwendet wurde. Also bestimmt eindrucksvoll irgendwie iMessage irgendwie da was zu übernehmen, indem man irgendwie ohne Nutzerinteraktion, du schickst da jemandem irgendwie eine iMessage und hast sein Device gekapert. Aber so ein bisschen irgendwie wollen wir solche Leute auszeichnen. Ich habe so ein bisschen Sympathie für beide Seiten, ne? Dass man sagt, okay, der Bug war einfach sehr eindrucksvoll. Nur weil die den jetzt gefunden oder vielleicht sogar gekauft haben, weiß ich ja nicht, und den irgendwie dafür verwenden, um regierungskritische Blogger zu kompromittieren oder so, ändert nichts daran, dass der Exploit mega cool ist und deswegen kriegt er einen Pony. Andererseits ja, fühlt sich auch doof an irgendwie. Hey, cool, ihr habt die Pegasus-Spyware entwickelt irgendwie, die vielleicht sogar Menschenleben kostet oder so. Hier, nehmt unsere Trophäe entgegen. Weiß nicht, bin ich so ein bisschen zwiegespalten.
Gebe ich dir vollkommen recht. Also mir ist das noch gar nicht aufgefallen. Ja.
Ich glaube nicht, dass ich dieses Gefühl in den letzten Jahren hatte, irgendwie, wenn ich mal so kurz drüber geschaut habe, wer da gewonnen hat.
Das ist natürlich jetzt die Schwierigkeit. Ich weiß gar nicht, wie viel ist denn über diese iMessage, über diesen Angriff bekannt? Weil ich glaube, dass da technisch gesehen gar nicht so viel klar ist, wie das funktioniert. Oder mir ist zumindest nicht bekannt. Also es wurde wohl dokumentiert, dass das geht und auch verschiedene Ei. Dann war die Lücke beseitigt. Apple hat sich da ein bisschen zurückgehalten. Also ich habe so das Gefühl, dass technisch gar nicht so hundertprozentig klar war, wie das funktioniert. Und deswegen finde ich jetzt auch, also wenn das der Fall ist, bin ich jetzt nicht überzeugt, wie viel technische Information da draußen ist. Ich hätte es immer noch halbwegs, also man hätte ja den technischen Aspekt dort würdigen können, dass man sagt, wow, die sind so tief gegangen und haben das und das war wirklich eine ganz neue Exploit-Technik und wow, das ist natürlich was Tolles. Aber wenn das auch nicht bekannt ist, sondern nur quasi das eigentliche System, dann halte ich das definitiv für fragwürdig, wenn man das dann, wenn man das kürt.
Ja,
ohne
also ich glaube, ein bisschen was ist bekannt. Amnesty hat einen Bericht veröffentlicht, die haben auf manchen Geräten haben sie eben Spuren der Kompromittierung gefunden. Es gibt wohl auch Log-Einträge, anhand dessen man das sehen kann, dass es vorgefallen ist. Und ich glaube, im Zuge dessen kam auch dieses Mobile Verification Toolkit raus. Vielleicht schon mal drüber gesprochen. Mit dem man so Indicators of Compromise auf Mobilgeräten finden kann oder ein Image oder ein Backup scannen kann von seinem Telefon und dann schaut er eben an diese Stellen zu den Bekannten. Ja, aber es war auch irgendwie, die ganze Story war so ein bisschen weird, weil es war schon bekannt, dass dieser Bug existiert und irgendwie in iOS 14.6 oder so oder 5 und zwei Subversionen später, also dann 14.7 oder 8, hat das immer noch funktioniert.
Genau.
Irgendwie der Exploit und alles so ein bisschen fragwürdig und Apple hat mal wieder gar nichts dazu gesagt und ja.
Also genau aus dieser, auf jeden Fall, deswegen hätte ich gesagt, dass wahrscheinlich technisch noch gar nicht so viel wirklich klar war, weil sonst hätte man ja vielleicht quasi irgendwie Tools oder Anleitungen gefunden, wie man überprüfen kann, ob man anfällig ist für diesen Exploit. Aber dadurch, dass nichts bekannt ist, oder ich hätte gesagt, ich glaube, es sind nicht genügend technische Informationen bekannt, um eigentlich diesen Award zu verleihen.
Okay.
Also finde ich jetzt auch, wie sagt man, hat ein Geschmäckle. Ne? So ein,
genau. Und auf das Geschmäckle kommen wir gleich nochmal zurück. Wir können kurz noch, es gab, welche Kategorie war denn das? Desktop, Best Desktop Bug gab es, hat diesmal dieser Epic League gewonnen. Also das ist wieder eine quasi Hardware, hardwaremäßig
ein Angriff,
Bug in Mikroarchitektur, CPU-Caches.
Ja. Genau.
Mit den Details kenne ich mich da nicht aus. Es ist an mir vorbeigescrollt. Hat auch ein Logo, glaube ich.
Ja.
Also hat wieder viel Furore gemacht. Aber da kommt ja ziemlich viel so in den letzten Jahren. Seit Meltdown und Spectre wird da ja immer mehr nachgelegt. Also es hat ja gefühlt so eine neue Research-Nische eröffnet.
Absolut.
In der jetzt irgendwie ein dickes Ding nach dem anderen reinprasselt.
Ja.
Ja, würde ich thematisch einfach mal in deine Richtung schieben für eine Deep Dive-Folge.
Genau, also wir hatten
irgendwann mal.
Genau, ja, wir hatten uns ja, wir steht auch auf unserer To-Do-Liste mal drauf, dass wir so entweder Micro-Architectural Attacks oder Side-Channel Attacks, dass wir da mal eine Folge dazu machen. Ich habe ehrlich gesagt, an mir ist es genauso vorbeigescrollt. Ich kann jetzt technisch dazu auch gar nichts dazu sagen, aber du hast vollkommen recht. Na, seit Meltdown und Spectre ist der CPU mit der kompletten Mikroarchitektur quasi als Zielobjekt quasi auserkoren und es hat sich quasi fast schon eine eigene Disziplin entwickelt, den CPU anzugreifen und ihn aber softwaretechnisch auszunutzen. Also man hat halt bestimmte, also den CPU auch nur in eine Richtung optimiert, das war Geschwindigkeit, das ist das Wichtigste, und hat den Sicherheitsaspekt komplett ignoriert und das fällt uns jetzt komplett auf die Füße. Und das ist mit vieler Hardware so, nur in eine Richtung zu optimieren und was anderes kommt, also wird ignoriert. Und das ist jetzt, was uns ja hart auf die Füße fällt. Aber das können wir gerne auf die To-Do-Liste mal draufschreiben, dass wir uns da mal etwas ausgiebiger unterhalten.
Ja. Nächste Kategorie, beste Remote Code Execution. Gab es für einen 20 Jahre alten Windows RPC-Bug.
Okay.
Also seit 20 Jahren schlummert es da drin, hat CVSS von 9,8 bekommen, ist ein unauthenticated Remote Code Execution. Du musst noch, bevor du dich irgendwie einloggst oder anmeldest, und war überall auf jedem ungepatchten Windows-Host ausnutzbar, auf dem SMB lief.
9,8, ja. Shit is on fire, ne?
Ja. Ja, unauthenticated ist immer der Weg kurz in Richtung Wormable. Also, dass du da was automatisiert, was dann sich automatisiert ausbreitet. Und wir erinnern uns an WannaCry irgendwie, als Bahnhöfe Sperrbildschirme gezeigt haben und Geldautomaten. Und da läuft dann etwas komplett unkontrolliert durch die Welt. Und verschlüsselt, was es kann. Ja. Ja. Immer gefährlich, solche Angelegenheiten.
Ja.
Deswegen vielleicht schon ganz okay. Dann haben wir noch den Pony für den besten Song. Der geht an einen Song, der heißt Dialed Up. Und das ist ein Song, der ein Mini-CTF ist. Also ein Mini-Capture the Flag mit 10 Herausforderungen.
Okay, davon habe ich noch nicht gehört.
Also ist jetzt nicht irgendwie Binär-Exploitation-Kenntnisse oder so nötig. Mehr so, ja, so Herausforderungen, von denen sich viele irgendwie mit lösen lassen, indem du irgendwie ein Skript schreibst. Es gibt auch eine Projektwebseite dazu, die können wir eigentlich mal verlinken.
Cool.
Ja, packe ich nachher rein. So, ich will aber eigentlich. Ah, okay. Most Epic Fail gibt es natürlich noch, die Kategorie. Die ging dieses Jahr an HackerOne.
Was war
Die hatten einen. Ja. HackerOne ist so eine Bug Bounty Plattform.
Ja, ja, ich erinnere mich. Ah, ja, ja, richtig.
Als Unternehmen gehst du da hin und,
ja, ja.
und sagst, managt ihr mal bitte, dass Leute Sicherheitsfunde einsenden können und macht mal eine Triage und kümmert euch und dann kannst du darüber so Belohnungen ausschütten an die Sicherheitsforscher. Und HackerOne selbst hatte einen Mitarbeiter, dem nicht so richtig daran gelegen war, die Welt sicherer zu machen. Der hat die Einreichungen privat weiterverkauft, die gemeldeten Schwachstellen an potenzielle Angreifer. Das wurde hier als Most Epic Fail gekürt. Und jetzt kommen wir. Ja, lass endlich mal daran an das schlechte Gefühl anknüpfen, was wir hier eingangs zu dem Thema Pony Awards schon hatten mit der Pegasus Spyware. Der Lamest Vendor Award ging dieses Jahr an Google. An ein Security-Team von Google. Und weißt du, warum?
Nein.
Also, falls du eben schon dieses Geschmäckle verspürt hast, setz dich jetzt besser stabil auf deinen Stuhl.
Okay.
Der Lamest Vendor Award geht an Google für das Schließen von 11 Zero-Day-Schwachstellen.
Okay.
Wodurch eine laufende Antiterror-Operation westlicher Geheimdienste behindert wurde.
Okay. Das, ja, Das hat wirklich ein Geschmack. Auch, also nochmal ein Geschmäckle.
Ja, und ich finde noch ein.
Ja.
Also Moment mal. Wir reden hier schon von der Black Hat-Konferenz, ne?
Ja.
Wo so Hacker hingehen. So Kapuzentragende.
Ja.
Häufig so. Auch auf eine gewisse Art und Weise, glaube ich, sind da schon einige, die politisch auch. In eine gewisse Richtung schauen, die jetzt in der Regel nicht die besten Freunde von Geheimdiensten sind und irgendwie auch, ich hätte das jetzt tendenziell eher so Hackspace-Mentalität und so Hacker-Ethik und jetzt gibt es den Lamest Vendor Award, weil Google Sicherheitslücken schließt, die ein Geheimdienst aber noch ausnutzen wollte.
Ja, also das ist wirklich seltsam.
Ich habe das Gefühl, das war nicht immer so und ich weiß auch nicht, ob ich diese Entwicklung cool finde.
Also ich gebe dir völlig recht, also das hat jetzt in diesem Fall schon irgendwie so eine politische Richtung so ein bisschen angenommen.
Ja, ne?
Und irgendwie, ich sehe sie auch irgendwie zumindest diametral mit der Hacker-Ethik so nicht so ganz vereinbar. Also wenn man jetzt technisch sagt, man möchte halt das Internet und alle Leute da drin einfach sicherer machen. Ich meine, man kann Google viel vorwerfen, aber in Hinsicht Sicherheit machen sie echt viel mit dem Project Zero und so weiter, sind sie da echt ambitioniert und versuchen auch Sicherheit in Software zu fixen, die wir alle nutzen. Und das jetzt als lame zu bezeichnen, ist schon nicht so cool.
Ja. Nee. Sehr fragwürdig.
Ja.
Naja.
Vielleicht können wir da, ich habe gerade, weil du gerade diesen Hacker One nochmal erwähnt hattest, ich hatte mit denen auch schon mal Kontakt und ich muss sagen, ich weiß nicht so ganz, es ist so ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis, was ich zu denen habe. Also, ich habe eine Funktion inne, die wir neben dem Podcast machen, wo ich mich auch ein bisschen um Sicherheit kümmere. Und da bekommt man dann manchmal auch Sachen geliefert, von wegen, da gab es jetzt jemanden, der hat eine Schwachstelle bei dir da in der Infrastruktur gefunden. Und da gibt es natürlich dann, es gibt quasi zwei Methodiken dort. Es gibt quasi diese eine Methodik, die sagt dir, hier, guck mal, das und das ist kaputt. Und danach so, sag mal, habt ihr sowas wie ein Bug-Bounty-Programm? Wäre echt nett, dass da was rüberkommt. Es gibt aber auch genau die andere Richtung, die sagen, oh, ihr habt da eine ganz schwere Sicherheitslücke. Ich sag dir die erst, wenn du mir das Geld überweist, dann sag ich, ja, sorry, das geht irgendwie nicht so ganz, wir haben dafür kein Geld, also vielleicht auch noch eine Behörde und so, das funktioniert nicht so einfach, wie du das vorstellst. Ja gut, dann habt ihr ein Problem, ne? Und das muss ich sagen, diese zweite Variante finde ich dann schon ein bisschen schwierig irgendwie. Ich weiß nicht, also man kann natürlich dann auch als Firma sich einfach rausreden und sagen, man hat kein Geld, man kann das nicht, aber also ich weiß nicht, finde das ein bisschen seltsam, das so zu handhaben auf so einer Erpresserbasis.
Ja, total, ja. Genau. Da schwingt auf jeden Fall was mit. Troy Hunt hat das Back Bounty genannt, statt Bug Bounty, die um Geld betteln quasi.
Ja, sehr schön, sehr schön.
Habe ich tatsächlich auch schon einige dieser Anläufe gesehen oder mitbekommen. Da ist was super Gravierendes. Darüber kann ich die gesamte Datenbank auslesen und würde ich euch gern sagen, habt ihr eigentlich ein Bug Bounty? Haben wir nicht. Ja, dann bitte mal eskalieren und bitte irgendwie mal Gelder für mich klären, weil ich muss auch schon irgendwie gucken, wo ich bleibe und ich habe super krassen Research betrieben und ich mache das auf Top-Niveau und da steht mir eine Belohnung zu. Es ist teilweise auch frech und dreist, auch was die Leute da schreiben irgendwie. Und tatsächlich hatte ich auch bisher, da kann man sich natürlich immer vertun, wenn ich solche Einsendungen gesehen habe, wirkte das auf mich auch nie so, als wenn das jetzt tatsächlich was Krasses wäre, was da entdeckt worden wäre. Oder ich habe andere Varianten gesehen, wo sie eine melden, ja, hier, euch fehlt da irgendein Header, den ihr nicht gesetzt habt, der super wichtig ist für die Sicherheit, was dann irgend so eine HTTP-Header-Scanner Seite irgendwie einfach ausspuckt.
Cross-Site-Scripting zu erschweren.
Genau. Ohne irgendwie überhaupt nachzusehen oder zu verstehen, welche Technologie genutzt wird jetzt in dem Kontext und ob dieser Header da überhaupt Sinn ergeben würde. Und den liefern sie dann und dann sagst du, ja, okay, danke. Und dann kommt nochmal, ich habe noch viel mehr, noch viel kritischer. Ja. Schade, jetzt ohne Bug Bounty kann ich da jetzt leider nicht.
Ja.
Ja, grauenhaft. So ein Trend, der sich auch entwickelt, glaube ich, ne?
Ja, also wo ich grundsätzlich, also ich muss sagen, ich hatte beides. Ich hatte man muss auch dazu sagen, die beiden Fälle aus meiner Sicht funktioniert das folgendermaßen. Die Leute haben irgendeinen Sicherheitsscanner, Schwachstellenscanner und lassen den einfach mal übers Internet laufen. Da fällt ganz viel raus. Dann tragen die das alles wahrscheinlich auch automatisiert zu HackerOne rein und dann kriegt man automatisch eine Notification, hier irgendjemand hat dann eine Schwachstelle entdeckt. Die meisten, die mir zumindest jetzt gemeldet wurden, sind aus meiner Sicht Sachen, die man durch einen Schwachstellenscanner gefunden hat. Und auch bisher zumindest war das bei mir jetzt also nichts arg kritisches, sondern wie du schon sagst, hier ist mal ein Headerfield nicht so genau gesetzt worden. Aber man hat das dann deutlich krasser verkauft. Ja? Keine Ahnung. Also das muss ich auch sagen, es ist nicht jeder Google oder sonst irgendwie, die dann so viel Geld haben. Also entweder man macht das Natürlich muss man davon auch leben, aber dafür gibt es extra Bug-Bounty-Programme, die sind ausgezeichnet. Da steht dann auch klar da, dass man dafür Geld bekommt. Und jetzt irgendeine Firma anzuschreiben, die kein Geld hat und den dann, also ich finde das nicht in Ordnung.
Ja. Das sind, denke ich, auch häufig Leute, die bei dedizierten Bug-Bounty-Programmen sofort abgespeist werden würden, wegen, ja, lies mal Bedingungen, leider kein valides Finding, so, du kriegst hier nichts. Und dann versuchen sie es halt so. Das ist der Großteil davon. Natürlich haben diese Bug-Bounty-Programme auch ihre Berechtigung und da gibt es auch immer mal krasse Findings, die dabei rauskommen und die sich auch lohnen. Aber gerade wegen dieser leider zeitfressenden großen Masse an nicht validen Findings, die da irgendwie irgendwelche Scannerergebnisse, die jetzt zum 900. Mal reinreichen irgendwie, boomt das, glaube ich, auch so, dass du dann irgendwie so dein Bug-Bounty-Programm auslagerst an HackerOne und die sich damit rumschlagen, das quasi erstmal vorzufiltern und dir nur die Dinge geben, die wirklich relevant sind. Und die bieten ja auch so Möglichkeiten für größere Firmen an, geschlossene Bug-Bounty-Programme zu fahren. Da lädst du dann dedizierte Security-Researcher ein, die an deinem Bug-Bounty-Programm teilnehmen dürfen. Und denen gibst du dann die Endpunkte. Und da darf nicht die große Masse irgendwelche Einreichungen stellen, sondern dann guckst du dir halt an, ach, guck mal hier, dieser Typ aus der Hall of Fame, der hat für dieses Web-Framework, was wir einsetzen, hat er in den letzten 5 Jahren 100.000 Cross-Site-Scripting-Vektoren gefunden. So, das wäre ja ganz cool, wenn der mal bei uns ein bisschen gucken würde. Und dann lädst du den halt dediziert ein. Und wenn er dann da was findet, kriegt er dann halt auch eine anständige Belohnung dafür. Und das ist ja auch voll in Ordnung. Das ist dann vielleicht so ein bisschen der Mittelweg, da so dich von diesen Quatscheinsendungen so ein bisschen fernzuhalten.
Ich muss
tatsächlich. Genau. Ich hätte jetzt noch ein nächstes Thema, was hier gerade gut ranpasst,
aber wenn du da noch was so hast. Genau, ich würde, es gibt eine ähnlich, fällt in eine sehr ähnliche Kategorie, und zwar Firmen, die Schwachstellen Scanner as a Service anbieten. Und ich hatte schon den Fall, dass die dann einem quasi das Ergebnis geschickt haben, aber das Ergebnis war 5 rot, 10 orange und sonst alles okay, aber alles andere war geschwärzt. Also die Details zu diesen waren natürlich geschwärzt. Und die könnte man gerne mal zeigen, zumindest so ein paar in einem persönlichen Gespräch. Und das muss ich auch sagen, dass mir allein diese Praxis, wo ich gesagt habe, ihr könnt mich gern haben. Also ich muss auch sagen, das fand ich auch eine ganz seltsame Praxis, wo ich dann gefragt habe, was sind denn die Findings? Und das sind dann teilweise so HTTPS, da habt ihr irgendwie ein Algorithmus, ist nicht so toll für die und die Sache. Also das fand ich auch sehr seltsam, dass das auch eine Firmensache war. Also das fand ich äußerst dubios, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja. Also es gibt es auch noch in einer anderen Konstellation, in einem ähnlichen, also ähnlich erpresserisch, würde ich sagen. Ne? Also wir hätten hier Findings, wäre doch schade, wenn die irgendwann mal ausgenutzt werden. Ne? Aber wir können natürlich gerne drüber reden. Einen Obolus zeigen wir euch mal das Ganze. Ja.
Ihr müsstet kurz vorher einmal mit unserem Sales-Consultant sprechen. Ja, genau. Aber wenn der grünes Licht gibt, dann schicken wir euch den Bericht.
Genau.
Ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass das vielleicht bei so mittelständischen Unternehmen, die jetzt irgendwie kein dediziertes Security-Team haben, die also jetzt deren Hauptaufgabe nicht IT ist, sondern die das so mitmachen, weil sie es müssen heutzutage irgendwie, und dann sitzen da anderthalb arme Admins, die dann da irgendwie einen Betrieb und ein AD betreuen und irgendwie die Webpräsenz pflegen oder so, dass das da vielleicht sogar Angst erzeugen kann. Und so ein Unternehmen dann sagt, oh Gott, momentan gibt es so viel Schlagzeilen, wir wollen dann nicht in der Tagesschau landen. Vielleicht zahlen wir da lieber mal und schließen diese roten Schwachstellen.
Versteh mich nicht falsch. Ich denke, dass Schwachstellen, Scanner as a Service ein valides Konzept ist. Diese Marketingstrategie, die sie allerdings nutzen, das halte ich für sehr fragwürdig.
Ja.
Wenn eine Firma das nicht nutzen kann und die Infrastruktur selber aufbauen kann, dass man dann sowas nutzt, sehe ich, klar, das ist überhaupt kein Problem. Aber das so zu vermarkten, den Leuten auch hier ganz explizit Angst zu hervor. Und was ist denn Rot? Ich meine, Rot ist halt auch immer ist das wirklich ein CVI mit 9,8? Ich schicke euch ein Paket und ich habe Rot.
Ja, ja.
Oder ist es irgendwie ein HTTPS? Man könnte unter Umständen mit ganz viel Krypto brechen, was natürlich auch ein wichtiges Thema ist, aber was anderes. Ne?
Ja. Ja, nee, hast du vollkommen recht. Aber das ist ja leider auch so ein Grundproblem in der Security-Industrie, dass da viel mit Angst gespielt wird und viel mit Schlangenöl und irgendwie hier Riesenalarm und so viel neue Angriffe und Vektoren und ihr braucht jetzt unsere AI, die super schlau alle Angriffe rausfiltert, kostet euch nur 8-stellig im Jahr.
Ja.
Ja, ja.
Das Cloud Power Analyse mit AI, alles, habt ihr überhaupt kein Problem mehr.
Ja.
Ja.
Ist tatsächlich. Das
wollte ich noch mal.
Aber wir schweifen zu sehr ab, um nochmal bei Bug Bounties zu bleiben. Ein kleinen freundlich formulierten Rant gab es von Mod Zero, so eine Security-Unternehmung. ich glaube, die machen so Audits, Pentests, die finden Schwachstellen. Die haben sich ein bisschen aufgeregt über CrowdStrike. CrowdStrike ist auch einer dieser Anbieter, die Software vertreiben und Services, die Unternehmen sicherer machen. Mhm. Falcon oder Falcon Sensor ist eins der Produkte. Da haben sie eine Schwachstelle gefunden, während sie für irgendeinen Kunden was untersucht haben. Ist gar nicht so übertrieben groß. Die Auswirkung ist irgendwie ein Fall von Insufficient Control Flow Management. Du brauchst aber schon sehr hohe Rechte, um das überhaupt auszunutzen. Also insgesamt ist das Risiko durch diese Schwachstelle sehr limitiert. Das schreiben sie auch selbst. Aber nichtsdestotrotz haben sie das gefunden bei einem Kunden und wollten das eben dem Hersteller melden, damit er das fixt. Und der Hersteller hat auch ein Bug-Bounty-Programm. Auch HackerOne zufällig wird genutzt. Das ist ja, glaube ich, der Platzhirsch in diesem Komplex. Und sie beschreiben da richtig schön in so einer Timeline, wie sie das melden wollen. Die schreiben halt hin, hi, habt ihr vielleicht einen Security-Kontakt, weil eure Security-Page verweist immer nur auf dieses HackerOne-Bug-Bounty-Programm und da kriegen wir irgendwelche NDAs reingedrückt und diese Bedingungen finden wir total doof. Wir wollen euch nur auf einem sicheren Weg mitteilen, was wir da gefunden haben und auch keine Bounty und nix, ne? Fixt euren Kram und gut ist. Und dann antworten sie irgendwie nicht und geben denen einfach die Support-E-Mail-Adresse irgendwie, wo nicht verschlüsselt hingetextet werden kann, also kein Key oder irgendwas, um eine verschlüsselte Mail zu senden. Und ja, die Kommunikation ist super lang und super viel hin und her und die wollen einfach diese Info unbedingt durch dieses HackerOne-Bug-Bounty-Programm und jedes Mal wieder sagt Mod Zero, nein, diese Bedingungen finden wir nicht cool, wir wollen da nicht mitmachen und ja, es geht unfassbar lange hin und her und dann wollen sie so noch Mod Zero zwingen, ein NDA zu unterschreiben. Um diese Schwachstelle an CrowdStrike melden zu können. Ja. Und dann war Mod Zero auch so, was ich sympathisch finde. Ja, Moment, aber wir wissen es ja schon. Wir haben es ja gefunden. Wir wollen euch das mitteilen. Warum sollen wir jetzt ein Non-Disclosure Agreement unterschreiben irgendwie? Also normalerweise lässt man das ja jemandem unterschreiben, bevor man ihm sensible Informationen zukommen lässt. So, bitte, das bleibt aber unter uns. Ja. Und die hatten das schon, wollten das dem Hersteller melden. Und der Hersteller wollte das natürlich, damit sie nicht drüber sprechen.
Ja,
oder
klar.
So, ne? Das scheint einfach da diese Praxis zu sein. Aber ja, und dann ging das noch total wild weiter. Nee, hier, das ist überhaupt kein Problem. Wir können das nicht reproduzieren. Und in der nächsten Version wurde es dann irgendwie gefixt. Und mit gefixt bedeutet das, dass dieser Falcon-Sensor erkannt hat, wenn man das versucht quasi. Wir haben eine Art Signatur quasi für genau diesen Angriff eingepflegt. Und dann hat man Zero noch gefragt, könnte er uns irgendwie eine Trial-Version von der neuen Version geben? Dann würden wir gern verifizieren, ob das gut gefixt ist. Und dann wollten sie das auch nicht. So was machen wir nicht. Wir geben keine Trials raus an jemanden, der gerade einen Bug in deiner Software gefunden hat und dir anbietet, für dich zu verifizieren, ob der Fix gut war. Geben die keine Trial raus irgendwie. Und dann ist Mozero doch irgendwie dran gekommen und hat dann festgestellt, alles klar, die haben so signaturmäßig, die gucken nur, ob wir genau das machen. Dann haben sie es ein bisschen umgeschrieben. Dann hat es wieder geklappt, auch 2 Versionen später noch. Und ist einfach, ja, oh Mann. Das ist halt ein Hersteller von Security-Software, ne?
Ja, sehr gut.
Ja. Hier fett gedruckt, Ridiculous Disclosure Process.
Ja.
Ja,
sehr schön.
Die fanden das alles nicht so witzig. Jo.
Ich hätte, du hattest vorhin, hatten wir Las Vegas angesprochen.
Mhm.
In der Las Vegas findet auch die DEFCON statt, die jetzt auch letztens erst war. Und ich fand, einen Vortrag hat es dort auf jeden Fall in die News geschafft und den habe ich mir so ein bisschen auch angeschaut, weil ich das ganz interessant fand, weil es ganz, so ganz spezieller Bereich abdeckt, der bisher, glaube ich, noch nicht so wirklich viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und zwar ist es die ganze Agrarindustrie. Also das heißt, Bauer und Bäuerinnen irgendwie. Das heißt also, es gibt natürlich, um die Ernte einzuholen, gibt es entsprechende Fahrzeuge, die jetzt nicht ein kleiner Mähdrescher sind, sondern das sind meistens große Traktoren, die viele Tonnen wiegen und auch heutzutage hochtechnologisiert sind. Das heißt, diese Traktoren sind heutzutage, also wenn man da mal ein Bild sieht, ne, also es ist nicht irgendwie so ein Trecker, wo ein großes Lenkrad und eine Schaltung ist und dann fährt man da so durch, sondern heutzutage die richtig großen Traktoren sieht eher aus wie ein Rechenzentrum. Da hat man irgendwie 5 Monitore und die Dinge fahren teilweise auch autonom, wissen auch, wann sie stoppen, das Lastenfahrzeug nebenan quasi das ganze Mais oder so quasi hat und weiß dann, wann stoppen muss, langsamer werden muss, wann der Wechsel ist. Also da passiert auch wahnsinnig viel autonom. Und die ganzen Traktoren sind vernetzt. 5G, LTE, 2G, 3G, LoRa, Wi-Fi, GPS, GPRS, you name it. Haben also entsprechende Unterstützung. Und jemand hat sich dort die Traktoren von John Deere angeschaut. Und das ist schon vorher aufgefallen. Und er hat sich das jetzt nochmal dediziert auch angeguckt. Vorher ist, also ich habe das gelesen, in dem Fall, dass es mittlerweile eine Raubkopierer-Community um Traktoren gibt. Weil diese Software nämlich teilweise es verhindert, dass du den Traktor vielleicht selber reparieren kannst. Deswegen haben die Softwaremechanismen dort eingebaut, um das zu verhindern. Und jetzt muss man sich kurz diese Dimension klar machen, wenn gerade Erntezeit ist, wo das Feld in den nächsten 1, 2, 3 Tagen geerntet werden muss und dein Traktor jetzt kaputt ist und du aber nicht die Möglichkeit, und du rufst den von John Deere, den Techniker an und sagst, hier kannst du, ja, ich könnte jetzt in 3 Wochen, würde ich vorbeikommen, dann kann ich mir das Problem angucken. Sage ich, ja, nee, das muss jetzt passieren, sonst ist die Ernte im Arsch. Und hat sich quasi eine kleine Raubkopierer-Szene entwickelt, die dann da auch schon, ja, weil die sagen halt, hier haben zumindest die Leute die Möglichkeit, dann ihre Sachen selber zu reparieren, irgendwie Patches einzuspielen und was weiß ich nicht alles. Und das ist eigentlich total abgefahren, ne? Was da mittlerweile für Möglichkeiten bestehen. Und es gab auch schon Fälle, wo ein Over-the-Air-Update dann fehlschlug und die Maschinen stillstanden. Ne? Das ist natürlich dann besonders kritisch. Und das ist auch, ich würde mal auch so sagen, das ist so eine kritische Infrastruktur, die man vielleicht noch nicht so als kritisch erachtet hat. Ne? Kritische Infrastruktur ist Strom, Wasser und so. Aber nee, also diese Traktoren ist leider auch kritische Infrastruktur, weil sonst haben wir kein Essen am nächsten Tag. Also, ne? Und da gab es auch einen schönen Fall. wo man einfach mal gesehen hat, welche Ausmaße das annehmen kann. Und zwar ist bei dem Ukraine-Krieg hat russische Truppen haben einen Landmaschinenhändler besetzt in Melitopol und haben diese Maschinen leergeräumt. Und was dann der Hersteller gemacht hat, der hat dann geguckt, wo sich diese Maschinen befinden und hat die dann fernverriegelt. Das heißt, die standen dann und konnten dann auch nicht mehr weiterfahren. Das heißt, die waren jetzt zwar nicht nutzlos, die Leute glauben, dass das auch als Ersatzteillager immer noch ziemlich wertvoll ist, aber zumindest konnten sie erstmal nicht weiterfahren mit diesen Geräten. In dem Fall ist es jetzt ganz witzig, ne? Aber es zeigt halt trotzdem, also das Angriffspotenzial, das heißt, also das ist natürlich eine wunderschöne Denial-of-Service-Angriff, der direkt auf die Essensversorgung von Ländern abzielt. Und das zeigt er auch, also der das vorgestellt hat, ist der Hacker Sick Codes und hat einen neuen Jailbreak eben vorgestellt für diese John Deere-Geräte. Und der Vortrag heißt The Agriculture Data Arms Race Exploiting a Tractor Load of Vulnerabilities in the Global Food Supply Chain. Und ist ganz, ganz spannend. Er sagt halt auch, da könnte man zumindest auch remote, könnte man jetzt zum Beispiel, es muss ja nicht direkt das Gerät kaputt machen. Es kann natürlich auch sein, dass nebenbei noch bestimmte Chemikalien versprüht werden, die zu diesem Zeitpunkt das Feld kaputt machen. Ja. Ja, also das sind natürlich, da gibt es Angriffsmodelle, die man so gar nicht so sehr überblickt oder bisher noch gar nicht so sehr Beachtung geschenkt hat. Und seine Schwachstellen, die er gefunden hat, sind jetzt schon nicht ganz so einfach. Also das sind wohl Systeme, wo auch so ein spezielles Linux eben da drauf läuft. Ich glaube, die erste Schwachstelle, die er rausgefunden hat, war Username Enumeration. Das heißt, er hat geguckt, welchen User, also er hat dann Zugriff zu so einem Online-System gehabt und durch dieses Online-System konntest du schon wahnsinnig viel Meta-Informationen, wo ist der Traktor, was macht er gerade, hat er schon was gemacht und so weiter, schon rausfinden. Und dann aber quasi ein Jailbreak, womit man quasi Root auf dem Gerät finden kann, also Root hat, der musste aber schon, also man brauchte Zugang zu der Hardware, man musste, glaube ich, auch was umlöten und so weiter. Also es war jetzt kein trivialer Exploit. Wodurch zeigt man das am allerbesten? Er hat dann gezeigt, dass er dann Doom auf diesem Traktor laufen hat lassen. Das heißt, man konnte Doom spielen auf den Monitoren. Das war sehr eindrucksvoll. Und John Deere hat daraufhin schon auch reagiert und hat auch gesagt, dass es dazu die Sicherheitslücken da schon teilweise behebt und auch angegeben, dass ihnen, also laut der Pressemitteilung war das so, ja, okay, wir wissen, das ist nicht so, das ist etwas suboptimal, wie wir das aktuell betreiben und sie wollen wohl nächstes Jahr eine Repair-Software zur Verfügung stellen, womit auch die, die Besitzer da ihren in Traktoren vielleicht auch selber reparieren kann. Also ich finde, ich meine, das ist etwas, was wir teilweise bei, ich sag jetzt mal, bei Tablets oder bei Smartphones oder sowas teilweise einfach hinnehmen, dass wir gar keine Admin-Rechte an den Geräten haben, die wir selbst kaufen. Aber bei diesem Bereich ist das also absolut kritisch, dass die Leute selber ihre Traktoren, was ja in der, also bei so einem analogen alten Traktor war das natürlich auch möglich, dass du da selber dein das Ding ausschrauben kannst, irgendwas Neues einschrauben kannst. Und das wird dir jetzt über Software-Logs wird das quasi verhindert, dass du da dein System reparieren kannst. Also das ist schon, ich finde, ein krasser Bereich, wo man gar nicht so viel Aufmerksamkeit eigentlich drauf gelenkt hat, dass das echt ein ganz schön kritischer Bereich ist. Und als ich da die Bilder gesehen habe von dem Traktor, dachte ich, ja, das sieht echt aus wie so 5 Monitore übereinander mit verschiedenen Elementen. Das sieht aus wie so ein Rechenzentrum eher. Ne?
Ja, also wirklich super interessant. Also natürlich, jetzt wo du es sagst, ist total klar irgendwie. Natürlich zieht da auch viel Automatisierung ein und die Dinger fahren allein und entscheiden und machen Dinge und AI ist bestimmt auch noch mit drin, die erkennt, ob das jetzt schon geerntet werden kann oder nicht. Und total wahnsinnig krasser Bereich auf jeden Fall. Und natürlich, sicherheitstechnisch mal gedacht, kannst du da wirklich viel Schaden anrichten.
Ja.
Ja, verrückt. Hatte ich auch überhaupt gar nicht auf dem Schirm, ja.
Also deswegen fand ich den,
ja, spannend.
Den Vortrag auch besonders. Ich hatte schon mal gelesen, dass sich da mittlerweile eine Raubkopierer, ja, ich bin jetzt kein Freund von diesem, ja, Begriff, ne? Glaube ich, hatten wir auch schon mal, Raub und Kopier widerspricht sich eigentlich. Also entweder raube ich etwas oder kopiere etwas. Also man kann eigentlich nicht beides machen. Aber in dem Fall gibt es eben eine Szene, die sich da an Landwirten und Wirtinnen, die sich Kopierschutzmechanismen, also die Software scheren, ja, womit man Kopierschutzmechanismen, ja, ja, umgehen kann, das würde ich sagen, ja, ja, krass, ne? Das, die sind darauf, cool, angewiesen, damit die ihren Kram irgendwie noch laufen lassen können und nicht, dass nicht John Deere oder irgendeine andere Firma sagt, ja, nee, du kaufst jetzt ein Update, sonst machst du nämlich keine Ernte.
Ja.
Ne?
Ja, ja.
Also, das ist wirklich krass, verrückt. Na. Ja. Kann man sich, ja, anschauen, verlinken wir, ist auf jeden Fall ganz, ganz nett.
Passt ja dann auch zu den Bug- oder Back-Bounties, wo wir beim Thema, ja, Erpressung waren. Ja,
genau.
Ja, cool. Cooles Thema.
Ja.
Und ja, verrückt. Hätte ich auch nie drüber nachgedacht. Sehr witzig, dass sie da ihre eigene Szene haben.
Ja.
Ich habe ein Thema etwas related.
Mhm.
Es geht auch um Jailbreak und Fahren. Und zwar um ein Auto,
mhm,
des Herstellers Hyundai.
Mhm. Okay.
Da hat ein Typ einen Blog und hat eine Reihe von Artikeln geschrieben mit dem Titel How I Hacked My Car. Und der Autor ist Green Luigi 1. Green Luigi 1.
Okay.
Also steht jetzt kein Klarname dran.
Mm.
Und ja, der Artikel ist auf mehreren Ebenen sehr cool.
Mm.
Also er hat sich ein Hyundai Ioniq SEL gekauft, ein Hybridfahrzeug, Modell Baujahr 2021. Und heutzutage moderne Autos, natürlich auch Computer drin und,
klar,
großes, mhm, Infotainment-System natürlich, und du kannst dann da irgendwie Android Auto oder Apple CarPlay oder, mhm, wie die alle heißen, und ne, hast super viele Convenience-Features, und da läuft dann halt so ein Infotainment-System, mit dem du dein Handy koppeln kannst, und er dachte sich, boah, ich würde da gern so mal meine eigene App schreiben, die dann da irgendwie auf dem Auto läuft. Wie können wir das eigentlich mal machen? Mhm. Und es ist echt ein cooles, detailliertes Write-up,
mhm,
wie er da rangegangen ist. Und er beschreibt auch ganz schön, das ist ein bisschen längerer Text, er beschreibt dann auch ganz schön, wie er das erreichen wollte, wo er hingeguckt hat, auch ein paar Wege, die er gegangen ist, die nicht zum Ziel geführt haben. Es ist echt schön beschrieben, wie man an sowas rangehen könnte, wenn man Lust hat, irgendwie, mhm, mal so diese Art Ziel zu erreichen. Und nebenbei fällt auch ganz schön viel Interessantes bei ab. Und ja, ich sag jetzt interessant, man könnte auch sagen amüsant, man könnte auch sagen erschreckend.
Mhm.
Aber dazu später mehr. Also ich würde einfach mal so kurz stichpunktartig skizzieren, wie er so daran geht. Also er hat dieses Infotainment-System, was er da schön bedienen kann, auf so einem Touchscreen-Monitor. Und das Erste, was ihm ins Auge gesprungen ist, es gibt einen Engineering-Mode, den man in den Settings irgendwie aktivieren kann. Das ist wie der Developer-Mode auf einem Android-Telefon. Ist halt einfach für jemanden, der da Anwendungen für entwickelt, das System etwas mehr zu öffnen quasi. Und den hat er gesehen. Und hat dann so ein bisschen rumrecherchiert und hat festgestellt, ah, ich muss da in die Settings und dann auf den Software-Update-Screen. Und wenn ich dann da dieses eine Feld irgendwie 10-mal hintereinander antippe, dann kommt eine PIN-Abfrage, die den Engineering-Mode aktiviert. Und dann hat er ein bisschen rumrecherchiert und dann irgendwie eine Page gefunden, wo sie irgendwie diese Pins für alle möglichen Autos und Systeme sammeln, und hat dann da halt auch eine PIN für sein Fahrzeugmodell gefunden, eingegeben, und dann war dieser Engineering Mode eben enabled. Und dann hat er dann durch das System durch im Auto, ja, ja. Im Auto. Hat dann wieder durch das Touchscreen-System, durchs Infotainment ist er dann durchgegangen, und dann waren super viele neue Buttons und Features enabled. Du konntest halt dann sehr viel Diagnostikinformationen und Debug-Infos rauslesen. So ein paar Hidden Settings hat er gefunden. Aber nicht so viel, was ihn in die Richtung bringt, da jetzt irgendwie seine eigene Software drauf laufen zu lassen. Aber er hat vielversprechende Dinge gefunden. Einmal ein USB-Copy-Untermenü, mit dem man einmal Logs vom System auf einen eingesteckten USB-Stick schreiben lassen kann. Da wird dann einfach so ein paar Files rüber kopiert. Und das zweite Feature von diesem USB-Copy-Menü war, Software-Updates einzuspielen, die man auf dem USB-Stick ins Auto ranbringt. So hat er schon mal vorgemerkt, interessant. Und er hat so eine TCP-Debug-Option gefunden. Da hat er sich auch gedacht, aha. Dann hat er die eingeschaltet, hat gedacht, damit komme ich jetzt so richtig, irgendwie kriege ich jetzt irgendwie ein Debug-Shell oder so direkt. Hat sie eingeschaltet, ist mit seinem Computer in den WLAN-Hotspot von dem Fahrzeug gejoint und hat dann da mal alles durchgescannt, aber irgendwie nichts gefunden, was irgendwie ihm irgendwie eine Shell irgendwas Sinnvolles geben würde. Mhm. Dachte, ja, verdammt schade, so einfach ist es dann wohl nicht. Dann gucke ich mir noch mal diese USB-Copy-Geschichte an, hat er mal einen Stick reingesteckt, hat sich mal diese Logs kopieren lassen und hat die halt mal so durchgesehen und hat sehr viel Logcat-Output bekommen. Und also ist wohl eine Art Android, die da läuft, oder irgendwie Android-Apps vermutlich, und hat dann festgestellt, wow, diese ganzen Applications, die hier drauf laufen, die loggen ja verdammt viel. Weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass er einen Engineering-Mode angemacht hat. Auf jeden Fall hat er dann schon einen guten Überblick bekommen, wie diese Applikationen heißen, die da laufen, und was die halt so alles loggen. Und je nach Verbosität, also Log-Level, kriegst du ja auch schon manchmal eine ganz gute Vorstellung, wie die Anwendung vielleicht funktionieren könnte. Ja, zumindest so ein bisschen. Und er ist dann halt da so durchgegangen und hat dann da irgendwie eine Komponente gefunden, die Audio to V bei Hyundai Mobis. Und das ist tatsächlich irgendwie dieses Display Audio OS, also das System, was dieses Infotainment darstellt, was die Sounds und die Bilder macht. Und er hat dann auf der Homepage sogar gefunden, dass es Downloads dazu gibt, zu diesem die Audio to V. Hat dann aber gesehen, das sind überwiegend irgendwie kleine Patches, die man sich da irgendwie runterladen kann. Hat dann noch eine andere Seite gefunden, update.hyundai.com. Da gab es Firmware-Updates, die man sich eben da runterladen kann und per USB dann ins Auto bringen kann. Hat aber da auch kein Firmware-Update gefunden für sein Fahrzeug, sondern nur für andere Modelle. Hat sich dann irgendwie einfach eins der anderen genommen. Und hat dann festgestellt, das ist ein ZIP-File und das enthält Firmware für verschiedene Komponenten irgendwie im Auto. GPS, das Radio, also ich glaube, hier ist so FM, also Radioempfang,
so das alte
Gerät und so gemeint. Ja. Genau, das alte Radio. Man sagt ja Radio auch gern für alles, was irgendwie strahlt. Genau. Und das System-Image ist auch mit enthalten in dieser ZIP-Datei. Diese ZIP-Datei ist allerdings passwortgeschützt. Ja, und er denkt sich dann, ha, okay, gucken wir mal. Ich habe doch hier dieses John the Ripper oder Hashcat oder so. Ich probiere mal so ein bisschen durch. Hat mal so alles bis 8 Stellen mal so bei sich lokal einfach durch brute-forcen lassen, leider ohne Erfolg. Fängt dann an zu recherchieren und stolpert über BK-Crack. Und im Zuge dessen lernt er, das ZIP-File ist mit PK-ZIP verschlüsselt. Du kannst auch deine ZIP-Archive mittlerweile schon per AES verschlüsseln lassen, was empfohlen ist. Mhm. Aus folgendem Grund, weil es auf PK-ZIP einen Known Plaintext Attack gibt. Also wenn du Plaintext hast von etwas, von dem du weißt, dass es im verschlüsselten Archiv liegt, dann kannst du daraus simpler den Key berechnen lassen. Also dieser Known Plaintext Angriff ist bekannt und er lernt darüber und findet dieses BK-Crack, was eben genau den ausnutzt. Und dann schaut er sich halt nochmal genau an, was in diesem ZIP-File liegt. Das ist auch so eine Eigenart. Ein Listing kannst du machen, also die Dateinamen von den Inhalten, die verschlüsselt im SIP liegen, die siehst du. Also das Listing geht auch, wenn du das Passwort nicht hast und findet dann so Sachen wie zum Beispiel modemversion.txt. Und dann denkt er sich halt, okay, cool, vielleicht ein TXT, das ist vielleicht Plaintext und da steht dann nur so ein Versionsstring drin. Da könnte man ja vielleicht erraten oder der ist gleich über verschiedene Versionen. Dann sucht er weiter und findet irgendwie ein unverschlüsseltes SIP für irgendwie andere oder ältere Automodelle und hofft dann da irgendwie die Modemtext zu finden, sieht aber dann, dass die Datei eine andere Größe hat. Du siehst halt Dateinamen und Größe und denkt sich, ach verdammt, das hilft mir hier nicht weiter. Und dann sieht er, dass dieses verschlüsselte Archiv auch im Klartext neben Dateinamen und Größe einen CRC-Wert enthält. Mhm. Also CSC, Cyclic
Prüfsumme, ne?
Redundancy Checksum, genau. Mhm. Und dann fängt er halt an, alles Mögliche, was er zu diesen Autos irgendwie an SIPs und Dateien findet, sich zu besorgen und anzusehen und findet tatsächlich ein nicht verschlüsseltes älteres Firmware-Archiv, wo eine Datei drin ist, mit dem Namen rausgeschrieben, partition.mbn,
okay,
die dieselbe CRC hat, wie die in diesem verschlüsselten Archiv, zu dem er gerne das Passwort hätte. Und dann fängt er halt an, da so ein bisschen rumzuprobieren und im Endeffekt klappt es. Also weil diese Datei identisch ist, kriegt er das hin, daraus den Plaintext zu nehmen, den BK-Crack mitzugeben und BK-Crack kann Schlüssel rekonstruieren. Und ja, dann schaut er sich das an und hat jetzt quasi ein unverschlüsseltes System-Image und andere Dateien und er würde gerne sich das System.image ansehen, weil er halt vermutet, dass da dann wirklich das Betriebssystem vom Infotainment-System liegt und stellt dann fest, das ist leider verschlüsselt.
Schon wieder.
Leider ja. Schaut sich dann, also er probiert viele Dinge, läuft auch in ein paar Sackgassen, spielt da viel rum. Und im Endeffekt, was ihn zur Lösung bringt, er schaut sich nochmal in dem verschlüsselten ZIP-File um, was er ja jetzt entschlüsselt hat, und findet dort ein Shell-Skript. Das heißt linux-env-setup.sh. Und dieses Shell-Skript baut tatsächlich das verschlüsselte System-Image. Also das wird wohl von Hyundai oder Mobis oder wem auch immer so verwendet, um das verschlüsselte Image zu bauen. Und er sieht dann halt, aha, okay, hier sind so Befehle, da wird irgendwie irgendwas, irgendein Folder wird gesippt und dann wird OpenSSL da drauf geschmissen mit folgenden Modi und Parametern und der Schlüssel und der IV sind auch in dem Skript. Der komplette OpenSSL-Aufruf, mit dem dieses verschlüsselte Image erzeugt wird, liegt neben dem verschlüsselten Image. Ja? Und er denkt sich dann, okay, das ist ja irgendwie bestimmt, keine Ahnung, zum Testen oder kann ja nicht sein. Und warte mal. Ah, nee, sorry. Habe ich falsch geschrieben?
Schon voll falsch.
Ja, nee. Alles bis auf den Key findet er in dem Dokument.
Okay.
Nee, ich ziehe mein Falsch zurück. Okay. Sorry. Meine Notizen waren etwas verwirrend. Es steht komplett alles im Skript. Also auch der Key, als auch der Initialisierungsvektor. Er kann das Ding also einfach entschlüsseln. Dann stellt er aber fest, dass im Schritt danach wird dieses System-Image, er sieht jetzt Inhalte, er stellt dann aber fest, dass es danach via RSA signiert wird. Das heißt, vermutlich wird das, selbst wenn er da jetzt was ändert und baut, wird das Auto das nicht akzeptieren, wenn er das nicht ordnungsgemäß signiert. Und dieser Schlüssel, dieser RSA-Signatur-Private-Key, der liegt nicht im, der liegt da nicht in dem Bundle bei. Mhm. Der wird in dieser Linux-Env-Setup, wird der aus einer File gelesen, die aber nicht vorhanden ist im SIP. Mhm. Dachte sich, okay, ich sehe jetzt das ganze Ding, ich habe jetzt das System-Image, liegt jetzt im Klartext vor mir, aber ich kann die verdammte Signatur nicht generieren. Wenn ich da jetzt was ändere, stehe ich da und mein Auto wird es halt nicht fressen. Und dann ist er am Grübeln und weiß nicht recht, wie er weitermachen soll. Dann denkt er sich, vielleicht hat jemand anders, ist ja vielleicht schon mal so weit gekommen. Ich google jetzt einfach mal diesen AES-Key, den ich ja aus dem Skript habe. Mhm. Vielleicht hat ja jemand mal ein Write-up gemacht, wo auch der Key, und er hat andere Ideen, wie er an diese Signatur gekommen ist. Und dann googelt er den und er sieht dann so Ergebnisse von Apple irgendwas, von Google irgendwas, von der NIST irgendwas. Und er denkt sich, wie kann das sein, dass dieser AES-Schlüssel so oft vorkommt? Ja, turns out, der AES-Key, mit dem das System-Image verschlüsselt ist, den sie direkt im Skript freundlicherweise mit beigelegt haben, das ist ein Example-Key aus einem NIST-Dokument. Das ist ein NIST-Dokument SP800-38A, wo sie ein Beispiel zur AES-128-Bit-Verschlüsselung im CVC-Mode. Und da zeigen sie dann einfach ein Beispiel.
Ja, steht ja, Hyundai. Also steht ja drin, du musst dich an das RFC auch halten. Da steht, also.
Ja,
das ist echt
so einfach kann es sein. Auf jeden Fall hat gut geklappt.
Ja.
Und ja, so, er hilft ihm leider immer noch nicht weiter auf der Suche nach dem RSA Private Key. Und er hat auf jeden Fall jetzt das entschlüsselte Bundle vor sich liegen und stöbert dann da so rum. Und denkt sich, ich suche dann jetzt einfach mal in dem System Image irgendwie nach RSA und findet den RSA Public Key. Der ist drin für die Signaturprüfung. Er findet da irgendwie ein Skript, das heißt, oder ein Binary, er liegt dann dort in User Bin Update Agent und darin findet er als String einen RSA Public Key. Und schließt dann daraus, dass der wahrscheinlich dann verwendet wird, um zu verifizieren, dass die neue Firmware ordnungsgemäß signiert ist und hat ja beim ersten Mal ganz gut geklappt. Er nimmt sich einfach diesen RSA Public Key und googelt den nochmal. Hoffe, du sitzt stabil.
Ich sitze.
Gut. Er googelt den RSA Public Key und was findet er, wo dieser Public Key auftaucht? Eine Homepage, ein Higher Geek Tutorial mit dem Titel RSA Encryption and Decryption Example with OpenSSL in C. Sie haben also sich aus einem Tutorial rauskopiert, wie man so eine Signatur erzeugt und haben die Key auch direkt mitgenommen. Ja, und dann stand da der Private Key, der in dem Tutorial erzeugt wurde und auch der zugehörige Public Key.
Ja.
Und damit war er dann auch in der Lage, sein eigenes Image ordnungsgemäß zu signieren.
Großartig.
Und das war jetzt nur der erste Teil quasi. Mhm. Und im zweiten Teil schreibt er dann noch ganz schön, wie er sich ein Backdoor-Skript gebastelt hat. Irgendwie hat es so eine Art kleines, immer laufendes Skript geschrieben, was auf Run Media nach einer speziellen .sh sucht und die ausführt. Ja, und hat sich dann so eine schnelle Bash geschrieben, die er nach DevTCP redirected für eine Reverse Shell. Und jetzt kann er quasi immer, wenn ein USB-Stick dann in sein Auto reinschiebt, mit genau diesem gleichnamigen Bash-Skript drauf, wird es halt einfach ausgeführt vom Fahrzeug. Und hat sich dann so eine Reverse Shell auf sein Notebook, was im Hotspot war, hardcodiert die IP, ne? Also einfach wirklich ein BIN-SH gepiped nach DevTCP 192.168, bla bla bla. Und tatsächlich kommt die Reverse Shell dann instantan auf seinem Notebook an. Er schreibt ein Who am I und ist natürlich root.
Nice.
In seinem eigenen Infotainment-System. Und im dritten Blogpost beschreibt er dann noch ein bisschen, wie er tatsächlich sich anguckt, welche Art von Anwendung da läuft, wie er ein App-Bundle dafür baut und baut sich dann so eine kleine Testanwendung, die ein paar Buttons generiert und wie man die UIs baut und ist jetzt in der Lage, auf seinem Auto seine Anwendung zu schreiben. Aber Alter, Hyundai, was ist los? Was zum Teufel?
Ja.
Das, also irgendwie, Firmware-Update-Bundles, PK-SIP verschlüsseln, naja.
Ja.
Hat man vielleicht nicht so genau drauf geguckt oder nicht mal irgendwie jemanden draufschauen lassen, der irgendwie Security professionell betreibt. Aber das Skript auch noch reinzulegen, was den AES-Key enthält, okay, die dachten sich halt, das SIP ist ja verschlüsselt, so, was soll passieren?
Mhm.
Aber das halt wirklich auch aus dem NIST-Example Wiki genommen, ist ja halt echt schon mal so richtig fragwürdig. Und bei RSA dann nochmal. So der Public Key ist da natürlich drin zum Checken, ob es richtig signiert ist, aber dann der Private Key aus irgendwie, wie signiere ich mit RSA, erster Google-Hit und wir kopieren alles raus, den gesamten C-Code inklusive der Schlüssel. Alter.
Aber da gab es auch vor einigen Jahren eine ganz interessante Studie, die geguckt hat, die sich Stack Overflow Beispiele für TLS-Verschlüsselung quasi angeschaut hat, die meistens schon sehr, sehr alt waren und damit auch eigentlich nicht mehr benutzt werden sollten, weil sie teilweise schon falsche Informationen enthalten, wie man halt das falsch macht. Und dann haben die quasi diese Stack Overflow Posts sich angeguckt und haben dann geguckt, in wie vielen Apps und Applikationen wurde das genauso gemacht, und die Anzahl war riesig. Also es gibt, ich meine, das ist halt das ganze Problem von auch Komplexität in der Entwicklung. Wie funktioniert die API, dann ist die Dokumentation vielleicht nicht so toll, dann fehlen Beispiele in der Dokumentation und so weiter und so fort, und dann wird halt sowas wie Stack Overflow benutzt und dann stehen da teilweise falsche Sachen drin oder beziehungsweise einfach veraltete Sachen. Also wenn man da drauf guckt und würde gucken, na, das ist schon 7 Jahre alt, dann ist die Frage, sollte ich vielleicht irgendein TLS-Beispiel folgen, was vor 7 Jahren, kann ich das so noch einfach einsetzen, gibt es mittlerweile schon was anderes, was man nutzen sollte? Also ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem, ne? Aber das ist schon sehr dilettantisch, das muss man schon sagen.
Das ist schon neue. Es geht ja irgendwie um Firmware-Updates vom Infotainment-System eines Autos, eines Fahrzeugs. Und sie bauen ja sogar noch eine Signatur. Wahrscheinlich haben sie so eine Checklist bekommen. Ihr müsst verschlüsseln, ihr müsst eine Signaturprüfung einbauen. Okay, dann machen wir das halt. Ja. Signatur was? Ah, googeln wir mal kurz.
Ja.
Dann da wirklich das Beispiel rauszukopieren. Ich musste so riesige rote Warnbanner bei allen diesen Tutorials oben dran. Wenn ihr das so bauen wollt, bitte nehmt eigene Schlüssel.
Ja.
So generiert ihr die. Ja. Bloß nicht. Das fand ich doch schon ziemlich
erschreckend.
Das Hyundai, das ist halt irgendwie so ein, das ist ein Weltkonzern irgendwie. Ja. Oder vielleicht haben sie es outgesourced oder irgendeine Tochter, die. Ja, aber fragwürdig. Und wer weiß, bei wie vielen Autos genau dieses System auch zum Einsatz kommt. Also wenn ihr ein Hyundai-Fahrzeug habt mit einem schicken Infotainment-System, könnt ihr mal schauen, ob ihr mit ein paar Example-Schlüsseln eure eigenen Apps da deployen könnt.
Aber jetzt für mich wäre spannend gewesen, wie sauber ist Infotainment-System vom Rest des Systems getrennt? Hat er das mal sich angeschaut? Kann er auch von dem Infotainment-System vielleicht mal die Bremsen aktivieren, mal Gas geben oder sowas? Oder ich meine, vielleicht hat er sich auch noch nicht angeschaut. Weiß man da was?
Nee, also weiß ich nicht. Also es gibt diesen dreiteiligen Blogpost. Der erste ist der längste, wo er halt beschreibt, wie er dann dazu kommt. Auf dem zweiten beschreibt er, wie er diese Backdoor baut.
Ja.
Und jetzt auf dem dritten baut er seine erste Example-Application.
Ja.
Vielleicht kommt aber auch noch mehr.
Also ja.
Nee, die Blogposts sind alle im Mai erschienen. Seitdem ist es still.
Aber nicht mehr drüber reden. Ja.
Ah doch, es gibt noch im Juni kam noch mal Creating Custom Firmware. Nee, da baut er jetzt ein eigenes Firmware-Bundle.
Mhm.
Ja. Ja, vielleicht geht's da noch weiter.
Mhm.
Wer weiß. Ja. Total verrückt.
Super. Also ich meine, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, da werden wir auch noch in den nächsten Jahren auch mehr sehen. Ich glaube, viele Autobauer wissen eben nicht, wie Software geht. Das fehlt denen, glaube ich, dann schon. Hat ja auch mit diesen Car-Hacking-Sachen auch so ein bisschen angefangen, von diesem iPhone-Hacker.
Das stimmt.
Wie hieß der noch? Weißt du nicht, den ich meine? Den haben wir auch schon mal gesprochen.
GeoHot?
Nee, das war, der hat danach angefangen, ne? Der hat auch schon irgendwie iPhone-Exploits, ja, da waren so zwei Typen, die dann immer auf allen Internet ist gerade.
Ja, weiß ich gerade nicht.
Ja, komm.
Ach, ich weiß wieder, wen du meinst. Charlie Miller.
Ja, genau.
Oder danke. So.
Genau,
und,
Charlie.
Der andere.
Ja, der andere.
Wie hieß denn der zweite nochmal?
Genau, aber das war der richtig. Genau, den meinte ich.
Ja, stimmt.
Genau, Charlie Miller. Mein Internet ist gerade hier. Genau, die den Chrysler
Chris
damals
Balasek.
Genau. Die den Chrysler Chris auseinandergenommen haben,
ja.
Und dann
genau.
Mit Andy Green, glaube ich, mal so eine Testfahrt gemacht haben und die per Laptop einfach das komplette Auto gesteuert haben.
Ja, genau.
Ja.
Oder ein Jeep war das, glaube ich, ne?
Oder Jeep.
War das nicht
so, ja, ein irgendwas.
Jeep Cherokee?
Genau, kann auch sein.
Ja, genau.
Ja. Carhacking ist toll.
Aber also dieser Blogpost wirklich schön, auch wenn man mal einen Überblick kriegen möchte, wie man da einfach so rangehen würde. So, er beschreibt da, also gerade der erste Blogpost ist ein bisschen länger, stellenweise ein bisschen wirr, weil er halt so irgendwie viele Dinge versucht und hier guckt und da und das aber auch alles schön beschreibt. Aber man kriegt einen ganz guten Eindruck, wie es irgendwie losging und worüber er sich dann da so durchhangelt. Dann guckt er hier Logs an, dann beschreibt er dies und jenes und dann findet er raus, dass es PKZIP ist und dass es da die Non-Plaintext-Attacke gibt und so richtig wie, als wenn man ein Capture the Flag spielt oder so mit einem etwas komplexeren Problem und sich dann da so lang hangelt und immer ein Stückchen weiterkommt und also echt cool.
Ja, das ist etwas, was oft, ich sag mal, auch in der Wissenschaft wird meistens nur so, guck mal, was wir rausgefunden haben. Und da gibt es quasi ein bisschen den Tenor, naja, also den Weg, wie du da hingekommen bist, das interessiert meistens nicht so viele Leute, weil es natürlich auch unter Umständen sehr langer, auch durch sehr viel Zufall, Ereignisse betrachteter Weg ist. Und aber sowas kann auch total spannend sein, wie so eine Detektivgeschichte, wie man so langsam Stück für Stück die Informationen rausfindet und hilft vielleicht auch mal Leuten, so weil man dann, ja cool, da alle Leute schmeißen irgendwie Schwachstellen raus, wie geht man denn an so eine Thematik überhaupt ran? Ne? So ein bisschen Reverse Engineering, also ich habe das System und versuche jetzt immer mehr Informationen über das System herauszufinden, Rückschlüsse zu finden, wie das System funktioniert, ist auch kann wirklich spannend auch geschrieben sein, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ich hätte noch eine Meldung. Oder bist du, ja?
Ja, nee, ich hätte auch noch eine, dann mache ich die zum Abschluss.
Okay. Genau, das ist auch im August passiert. Deswegen, glaube ich, habe ich mir das hier aufgeschrieben. Ich glaube, vielleicht viele der Hörer und Hörerinnen haben das vermutlich schon an der einen oder anderen Stelle mal durch den einen über einen Kanal bekommen. Und zwar der Chaos Computer Club hat das Video-Ident-Verfahren kaputt gemacht oder gezeigt, dass das in sehr vielen Fällen nicht funktioniert. Also Video-Ident-Verfahren ist, es gibt es glaube ich in so zwei Formen. Das eine, man muss so eine Choreografie filmen, man muss seinen Personalausweis hochhalten, man muss den mal wackeln, man muss dann da was überdecken und so. Also man muss quasi eine bestimmte Dinge tun und das dann filmen und dann bei einer Plattform hochladen und die gucken sich das an und schauen, ob das dein echter Ausweis ist, ob du das auch bist, ob du mit dieser Person auf dem Ausweis, ob die identisch ist und das ist das eine und es gibt auch so ein Live-System, das heißt du, das hatte ich zum Beispiel auch schon mal, wenn du irgendwie ein Bankkonto eröffnen möchtest oder so, dann musst du mit deinem Handy da jemand anrufen und musst dann bestimmte Dinge tun und dann sagen die, gut, ja, du bist die Person, die auf diesem Ausweis auch steht, jetzt können wir dir, ja, und das geht, das ist Mittlerweile damit kann man Mobilfunkverträge abschließen, EU-weit rechtsverbindlich unterschreiben, Kredite beantragen, Bankkonten an, elektronische Patientenakte öffnen, also viele, viele, viele Dinge. Genau, und die haben sich das mal ein bisschen angeguckt, beziehungsweise dieser Martin, jetzt hoffe ich, ich sage den Namen, Tschirschisch, irgendwie so. Der hat sich das genauer angeguckt und hat mal geschaut, wie sicher das Verfahren gegen Videomanipulation ist. Und er hat es geschafft, 6 Video-Ident-Lösungen zu überlisten. Und ich habe mir das jetzt auch bloß ein bisschen seinen Bericht, es gibt da so einen 30-seitigen Bericht auch auf der Webseite vom CCC zum Runterladen, und der hat so ein bisschen gezeigt, ich habe den so ein bisschen quer gelesen über halt Videomanipulation, damit, wenn du keinen echten Ausweis hast und du filmst aber mal einen echten Ausweis, dass du diese Artefakte quasi in das echte Bild, in das echte Video dann integrierst, obwohl du einen falschen Ausweis hast. Und solche Methodiken hat er quasi eingebaut und hat es dann geschafft, diese Systeme zu überlisten. Genau, er hat das, glaube ich, wenn ich mich da noch recht erinnere, auch geschafft, für jemand anderes eine elektronische Patientenakte zu eröffnen und dann auch an die medizinischen Daten zu kommen, was natürlich dann nochmal zeigt, wie brisant das Ganze ist. Genau, eine Firma, die hatte dazu dann auch eine Pressemitteilung auch rausgegeben, die Firma Gematik. Genau, dass jetzt das Video-Ident-Verfahren erstmal ausgesetzt wird. Also das darf jetzt erstmal nicht eingesetzt werden. Ja, finde ich super, super. Ich finde das immer toll. Das gehört zu denen, man ahnt eigentlich schon, dass das nicht sicher ist. Ne?
Das stimmt.
Ich meine, die Frage ist natürlich der Aufwand, und ich glaube, das war auch immer das, wo die gesagt haben, naja, da muss man ja schon viel Aufwand betreiben, und wenn jemand zeigt, naja, so viel Aufwand ist das gar nicht mit so, ich sag mal, wenn man so ein bisschen Videoschnittprogramme dann bedienen kann, dann ist der Aufwand wahrscheinlich gar nicht so groß, und das genau hat er eigentlich gezeigt. Aber man hat schon so
Was? Haben Sie das jetzt nur gezeigt für die, wo man sich selber filmt während der Choreografie, oder auch für diese Live-Systeme?
Weiß ich nicht hundertprozentig, müsste ich nochmal nachlesen. Ich weiß, dass er auch eine Lösung in diesem Papier beschreibt, wo das, was er aufgenommen hat, dann auf einem Fernseher quasi abspielt. Ich weiß aber nicht, inwieweit, das müsste ich nochmal nachlesen. Also da kann ich dir jetzt keine sichere Aussage dazu geben. Okay. Genau. Ja, aber fand ich spannend, weil das ist so ein Bereich, wo man schon geahnt hat. Also wenn das System lässt sich überlisten, aber dass das jetzt irgendwann mal jemand zeigt und dann auch gleich zeigt, dass und die meisten, glaube ich, haben dann gesagt, na, da ist ja richtig Machine Learning im Hintergrund und guckt, ob das alles passt und wie auch immer, und das
hat
dann rausgestellt, dass das dann doch nicht so ist, ja.
Ja, also man hat ja auch immer mal wieder irgendwie davon gelesen, dass diese Smartphone-Banken, irgendwie hier N26 oder so zum Beispiel, die ja auf dieses Video-Ident-Verfahren setzen, dass die viele Probleme haben, / hatten. Angeblich hat sich das irgendwie gebessert mit irgendwie Konten, die da unter falschen Identitäten eröffnet werden und dann irgendwie zur Geldwäsche oder sowas verwendet werden und auch immer wieder gesperrt werden müssen. Und da war dann jetzt nicht klar, ob die irgendwie einfach jemanden schmieren, der ein Konto mit seinem Ausweis eröffnet, was die dann kriegen oder so und sagt, ich weiß von nix, obwohl da hätte man wahrscheinlich das Video, oder ob sie mit gefälschten Ausweisen da agieren. Aber dass das möglich ist, ja, wie du sagst, hat man schon gedacht,
Die
eine oder andere Art und Weise. Und man muss aber ja auch fairerweise sagen, ich weiß nicht, also früher hat man bei sowas vielleicht Postident-Verfahren gemacht. Ne? Da bist du dann irgendwie zur Postfiliale spaziert und hast dann da dem Postmitarbeiter deinen Ausweis gezeigt und der hat gesagt, ja, das ist der, und hat dann da irgendwie das Formular ausgefüllt. Und auch fragwürdig, wie genau der hinschaut. Ne? wenn du da an einem stressigen Samstagvormittag Paketschlange bis zur Türe raus in deinem kleinen Schreibwarenladen, der auch einen Postschalter hat oder so, dich damit einreißt und ein bisschen Stress machst mit einem irgendwie auf den ersten Blick okayisch gefälschten Ausweis da stehst, ob der das nicht auch einfach absegnen würde, würde ich meine Hand jetzt auch nicht für ins Feuer legen.
Ja.
Aber mit dieser digitalen Methode kannst du das natürlich in einem größeren Scale machen, irgendwie, ne? So musst du dann den Mitarbeiter finden, der nicht genau hinguckt, irgendwie vielleicht, und der wird sich auch wundern, wenn da plötzlich jede Woche 20 Leute kommen, die ein Konto eröffnen und ein Postident-Verfahren machen, und ist nochmal was anderes. Aber dennoch cool, dass sich mal jemand angesehen hat und es ausprobiert hat und belegt hat, dass es klappt.
Sehe ich auch so, genau. Ich finde, weil wenn du das live machst, da ist auch nochmal so ein bisschen das Problem, dass ja eine Person dir gegenübersteht. Und wenn du jetzt merkst, dass dieser Ausweis jetzt plötzlich nicht so blitzt, wie er sollte, dann musst du ja sagen, irgendwas ist da falsch. Und du würdest ja, also ich würde mal sagen, ich glaube, es gibt ja so ein Grundvertrauen, dass wenn jemand anruft, na, der wird ja jetzt nicht mit einem gefälschten Ausweis da vielleicht auch sein. Also ich könnte mir vorstellen, dass diese menschliche Ebene vielleicht da auch nochmal erschwerend dazukommt, dass man jetzt vielleicht der gegenüberliegenden Seite jetzt nicht unterstellt, der würde jetzt hier einen Ausweis fälschen und jetzt eine richtige Straftat auch tun. Also bei diesem menschlichen Faktor. Ne? Also das ist bei Video vielleicht nochmal einfacher. Da kann man sagen, ja, da stimmt irgendwas nicht, das kann ich so nicht akzeptieren. Ich muss es dieser Person aber auch nicht im Gesicht sagen.
Vielleicht.
Ne? Ich weiß nicht, also ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn man dreist genug ist und zu sagen, irgendein Ausweis, der jetzt nicht so wirklich funkelt, ja, keine Ahnung, den habe ich immer in meiner Portemonnaie, der ist schon abgeschubbert, keine Ahnung, was da los ist.
Ja, ja, genau.
Muss mal einen neuen holen oder so. Dann erzählst du so ein bisschen was und dann kommst du vielleicht doch nochmal schneller auch an so ein
Forschung auftreten.
Ja.
Andererseits hast du in einem echten Szenario im Postident-Verfahren, wenn du im Postladen stehst, gehst du ja auch ein viel höheres Risiko ein, als jemand, das der stimmt. da sich in irgendeinem Filmstudio oder in einem Kellerraum versteckt quasi und dann da einfach per Videochat anruft. Je nachdem, wen du da hast, vielleicht haben die den großen roten Alarmknopf unter der Theke und erkennt einen gefälschten Ausweis, drückt den geheimen Alarmknopf, dann verriegelt sich das ganze Geschäft und die Polizei wird gerufen und du wirst quasi direkt erwischt mit Identitätsfälschung oder so. Richtig, was dir natürlich nicht so schnell passieren kann, wenn du da irgendwie ein paar Fake-Daten in ein Formular einträgst und in einem Videochat irgendwie ein bisschen einen falschen Ausweis hochhältst. Ist die Chance natürlich viel kleiner, dass du da irgendwie was zu befürchten hast, wenn es auffällt oder schief geht, weil sie deine Daten nicht haben, vielleicht nur dein Gesicht.
Ja. Das stimmt. Ja, gut. Interessant. Auf jeden Fall. Ja. Ja, und ich habe das auch schon, also Postident-Verfahren habe ich auch schon mal gemacht und ist dann wirklich, wie du schon sagst, ne, super viel Stress, weil die das auch nicht jeden Tag machen. Das heißt so, oh Mann, wie war denn das nochmal? Und dann gucken die und dann müssen die auf diesem Postcomputer und alles schwierig und können sie den Ausweis nochmal und haben sie das unterschrieben? Ist halt auch irgendwie und dann, wie du schon sagst, dann stehen da auch 10, wollen ihr Postpaket abholen und
das stimmt.
Auf jeden Fall eine ganz nette, eine tolle Sache, dass man das einfach mal gezeigt hat, dass das vielleicht für echt super wichtige Sachen nicht genutzt werden soll, wie zum Beispiel die elektronische Patientenakte. Ja.
Ja. Theoretisch, wenn gut gemacht, wäre ja einfach theoretisch tatsächlich ein Ausweis mit Krypto-Schlüssel. Mhm. Ne?
Hat das der elektronische Personalausweis nicht?
Ja,
theoretisch.
Aber da gab es auch wieder Probleme mit, die waren da irgendwie gerade akut. Also als ich meinen letzten geholt habe, habe ich gesagt, schalten Sie das Feature bitte aus. Mhm. Habe jetzt aber immer mehr Anwendungsfälle gefunden, wo es vielleicht doch ganz cool käme, wo man sich genau so ein Gehampel sparen kann, indem man einfach seinen Ausweis auf ein Ladegerät, Lesegerät legt, zu Hause am Rechner und eine PIN eingibt, um zu bestätigen, wer man ist. Der Ausweis, Alter, da ist mir vor ein paar Monaten mal irgend so ein Blogpost untergekommen. Der kann, glaube ich, sogar FIDO 2.
Ach. Okay.
Haben wir auch in der Authentifizierung darüber gesprochen. Mhm. Das wird in ein paar Jahren der Standard sein und wir brauchen keine Passwörter im Internet mehr. So absolut undokumentiertes Feature irgendwie. Ich glaube, einer der Entwickler hat irgendwann mal privaten Blogpost darüber geschrieben, dass der Ausweis das kann und wie man das irgendwie verwenden kann. Aber das ist dann, das ist im Prinzip ein YubiKey. dein Personalausweis. Mhm. Was ich schon irgendwie cool finde.
Okay. Ja.
Aber müsste man sich nochmal detailliert mit auseinandersetzen, auch ob diese ganzen Schwachstellen, die da mal drin waren oder diese Problematiken. Also ist schon ein paar Jahre her, dass ich meinen letzten geholt habe und da war das gerade so, ja, der Ausweis kann jetzt auch sowas und dann war aber direkt schon, ah, da kommen schon ein paar Meldungen, das hier ist nicht ganz sauber und das ist nicht ganz cool und da kann was ausgelesen werden durch RFID und dann habe ich gesagt, lassen Sie das bitte mal aus. Aber natürlich reift sowas auch weiter, ne? Und das war, glaube ich, sogar wirklich gut gemacht. Ich muss den Blogpost nochmal raussuchen.
Ja, unbedingt.
Es war dann auch tatsächlich so, dass natürlich nicht deine Identität an jede Homepage weitergegeben wird, sondern dass da erzeugt wird und Personalausweis FIDO 2, da muss man doch.
Habe ich auch gerade gesucht.
Ja.
Ja, wir suchen noch mal was raus.
Ich lasse den Link auf jeden Fall.
Ja, genau.
Lasse ich noch mal da. Ich habe schon ein paar Pointer gefunden.
Genau. Dieser von diesem komischen Podcast, von dem du vorhin gesprochen hast, der hatte auch einen Tweet rausgelassen. Ne? Dieser E-Perso hat eine sehr praktische und sinnvolle FIDO-Funktion. Klar, dass die verheimlicht werden musste. Wo kommen wir denn da hin?
Ja.
Aber ja, spannend.
Cool.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, cool. Aber ja, das wäre dann theoretisch vielleicht irgendwann mal eine gute, brauchbare Möglichkeit, sowas zu ersetzen. Es geht auch einfacher und schneller und du musst nicht in einem Video irgendwie was vortanzen und zuhalten und den Kopf wackeln und dann legst du dein Ding da auf das Lesegerät und bestätigst, dass du bereit bist, deine Identität mit dem Gegenüber zu teilen und dann ist die Sache geklärt und das ist dann nicht mehr so trivial zu fälschen, weil du keinen Menschen austricksen musst oder keine AI, sondern da wird einfach, da kann kryptografisch verifiziert werden, ob es passt oder nicht und dann ist das einfach keine Diskussion mehr.
Mhm.
Also voraussichtlich wird es dahin gehen.
Gut. Du hattest noch eine Meldung?
Ja, wo wir bei Betrügen und Banken und sowas waren. Ich hatte auch letzten Monat auch zum Abschluss ein ähnliches Thema. Vielleicht wird da sogar eine Rubrik raus. Mhm. Wir bräuchten dann noch so einen Jingle.
Krypto-Fail,
es geht wieder mal, es geht wieder mal um eine Kryptowährungsbörse, die aus dem Graubereich kommt, so wie das aussieht, überrascht stark in dem Umfeld. Die irgendwie ein bisschen die haben wieder was verloren, entwendet. Da waren mal wieder Angreifer am Werk höchster Raffinesse. Also, pass auf. Es gibt diese riesige Kryptowährungstrading-Plattform, die heißt Binance. Vielleicht schon mal gehört. Die sind groß und super vertrauenswürdig. Mhm. Und die haben einen Mitarbeiter, das ist irgendwie der CCO, der macht irgendwie so PR und spricht viel für die und auch mal im Fernsehen schon mal. Der heißt Patrick Hillman. Mhm. Und in so Video-Calls verwendet er oft so ein Avatar-Hologramm, künstliche Intelligenz, Voodoo von sich selbst mäßig, mit dem er da irgendwie spricht. So, das hat man öfter schon mal gesehen, so hat er auch öfter mal irgendwie Videos gemacht und ist in Videocalls gegangen oder auch mal im Fernsehen oder so. Und das ist einer anderen kleineren Kryptowährungsfirma aus Brasilien, nämlich Bluebanks. BENX werden die geschrieben, Bluebanks, zum Verhängnis geworden. Also erstmal ist Bluebanks von oben bis unten seriös. Ja, also lupenrein kann man schon mal sagen.
Die sagst du das jetzt mit einem gewissen Sarkasmus oder sagst du das, meinst du das wirklich so?
Nee, die Gewinner gehen dahin.
Okay.
Da gibt es nicht viel, was einem zu denken geben sollte.
Okay.
Vielleicht, dass sie sich spezialisiert haben auf Kryptowährungsdarlehen, also Crypto-Lending nennen die coolen Kids das.
Ja, okay.
Du parkst da deine Kryptowährung und die verleihen das und du kriegst dann Rendite darauf. Ja?
Okay.
Und zum Thema, da gehen nur echte Gewinner hin, bis zu 66% Rendite versprechen sie.
Ja, richtig gut.
Ja, ist schon okay, ne?
Ja.
Krieg ich nicht auf meinem Sparbuch.
Nee, okay.
So viel. Musst du dir mal wegtun, du legst da 10 Euro an und dann hast du nach einem Jahr schon 16 Euro. Das ist nicht wenig.
Gut. Ja.
Gut, es gibt da so ein bisschen, sagen wir, üble Nachrede. Die brasilianische Kapitalmarktbehörde, CVM heißen die, die haben da irgendwie mal so ein Verwaltungsstrafverfahren gegen Bluebanks eingereicht, weil die einfach nicht bei der Kapitalmarktbehörde registriert waren mit ihrer Unternehmung in Brasilien.
Mhm.
Das findet die Behörde halt nicht so cool. Ja, und dann hat Bluebanks gesagt, ja, okay, ihr habt recht, wir hören auf. Und dann haben sie einfach weitergemacht und weiter Werbung gemacht und einfach weiter mit dem Theater gemacht. Und 2021 kam dann nochmal so die Aufsicht und sagt, Leute, ihr macht das ja immer noch. So, ihr habt letztes Jahr gesagt, ihr stellt das jetzt alles ein, weil ihr seid nicht registriert. Und ja, wir machen das immer noch, aber jetzt ist hier alles rechtens und so. Hat die Aufsicht anders gesehen und eine Klage eingereicht und bla bla bla. Und irgendwann hat Bluebanks gesagt, ja, vielleicht nicht ganz rechtens, aber hört mal, lass uns das doch außergerichtlich. Wir zahlen euch umgerechnet 24 Millionen Euro und ihr macht jetzt einfach mal ein bisschen Piano. So, ne? Und dieses Verfahren brodelte noch. Also diese Einmalzahlung wurde abgelehnt, weil die Aufsicht sagt, ihr habt immer noch keinen rechtskonformen Zustand hergestellt. Aber gut, das sind jetzt Eigenarten vom brasilianischen Kapitalmarktrecht irgendwie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da nicht ordentlich registriert waren. Da ist irgendein Fax nicht angekommen und dann
kennt's
ja die Behörden. Ja. Die können ja wie so bissige Terrier sein, die unschuldigen.
Logisch.
Unschuldigen Kryptowährungsunternehmen da irgendwie das Bein pinkeln
wollen.
Nur weil
die was Modernes machen, ne?
Ja, genau. Das verstehen die wieder nicht. Und dann heißt es direkt hier Unrecht, Unrecht.
Genau.
Naja, auf jeden Fall Rendite satt. Rendite für alle. 66%.
Ja.
So. Also, die Story. Was denen jetzt widerfahren ist, ist Folgendes. Da hat sich, Binance ist eine große Plattform und neue Coins möchten natürlich gerne bei Binance gelistet werden, dass die da getradet werden können. Das ist ja logisch, ne? Weil das macht ja mehr Umlauf und Bekanntheit und die Leute kommen da leichter ran. Und dieses Bluebanks hat auch natürlich einen eigenen Coin, den Banks oder so heißt der, glaube ich. Mhm. Genau. Selbstverständlich. Und die hätten den gerne bei Binance gelistet.
Mhm.
Und dann hat sich dieser Patrick Hillman bei denen gemeldet, dieser Binance PR-Guy, der dieses Avatar Künstliche Intelligenz, hat sich bei denen gemeldet, die haben ein bisschen geschrieben und Videocalls auch gemacht und darüber gesprochen und er hat gesagt, ich regel das für euch, Binance, wir listen euch und sowas. Ja, die haben gesagt, super. Cool.
Klingt gut.
Danke, dass du uns hilfst. Haben Videochat mit dem gemacht, da war er da mit seinem AI-Avatar und so, alles cool, alle verstehen sich super.
Ja.
Und also pass auf, dann, ihr wollt gelistet werden. Dafür, dass wir dann einen Coin, müsst ihr ein paar Einlagen bei uns, bei Binance tätigen. Schickt mal 200.000 US-Dollar und 25 Millionen von diesen Banks hier mir rüber als Einlage und wir listen. In einem super Schnellverfahren listen wir dann euren Banks-Coin hier bei uns, bei Binance. Mhm. Haben die gesagt, ah ja, korrekt, du bist ja da dieser AI-Avatar, du bist ein korrekter Dude. ja, klar, hier, schicken wir dir rüber.
Ist ja quasi ein Video-Ident-Verfahren, dann, ne?
Ja, genau. Ja, passt doch wieder zum Thema. Und sie schicken tatsächlich raus 200.000 US-Dollar und 25 Millionen Banks und die kommen instantan auf die Banks-Plattform zurück. Überwiesen. werden dort eingetauscht komplett gegen USDT, mhm, also ein Stablecoin, der immer ein Dollar wert ist, ne, damit man, mhm, irgendwie leichter Coins tauschen kann. Dieser Stablecoin soll dann ja angeblich irgendwie einen Dollar repräsentieren und du kannst, mhm, dann dagegen auszahlen. Haben dann die gesamte Summe sofort in USDT eingetauscht und die raus überwiesen. Mhm. Und das war so viel, dass alle USDT-Einlagen inklusive Reservepool von Banks leer waren. Also auch hochwertige Systeme, die es ermöglichen, dass beliebiger Kunde Unmengen in USDT tauschen und rausschicken kann, bis die nur noch null besitzen. Ja. Genau das ist hier passiert. Ja, und dann war vorbei, ne, bei Banks. Die haben jetzt absolut keine Liquidität mehr, keinen, mhm, einzigen Stablecoin mehr, in dem Leute, so überweisen sie ja in der Regel Geld rein, womit sie dann in Banks tauschen, ja, oder so. Und keine Auszahlung mehr möglich irgendwie. 25.000 Investoren, Spekulanten, wie du die armen, ja, Menschen, die da irgendwie ihr Geld hingeschickt haben, jetzt nennen möchtest,
ja,
betroffen. Und ja, Bluebanks hat dann gesagt, ah, wir wurden gehackt.
Ja, Moment, war das überhaupt nicht der echte oder was?
Ja, du natürlich, ne, mit deinem Security-Background, ja, du riechst schon direkt, wo der Hase im Pfeffer liegt. Ja, ja.
Ja, Moment mal.
möchte ich gleich auflösen, mit welcher, ja, Raffinesse man da vorgegangen ist. Also Bluebanks hat einfach gesagt, wir wurden gehackt,
mhm,
aber macht euch alle keine Sorgen. Wir arbeiten jetzt mit Hochdruck daran, das zu bereinigen, klar, und Auszahlungen werden ab kommendem Jahr wieder möglich sein. Wichtig, okay, nur, dass ihr jetzt einfach mal ein halbes Jahr alle die Schnauze haltet, damit wir in Ruhe arbeiten können und nächstes Jahr kriegt ihr alle eure Kohle wieder, ja? Haben die quasi angesagt.
Wir müssen uns mal kurz konzentrieren.
Mehr haben sie auch gar nicht gesagt, ja, außer dass sie gehackt wurden.
Mhm.
Und ja, dann hat sich aber der Hillman, ne, der, mhm, Mr. Avatar, ja, hat sich dann im Binance-Blog geäußert und sagt, ja, Leute, wollte ich mal so erzählen, ich kriege hier in letzter Zeit immer so Nachrichten, wo Leute und Kryptobörsen mir danken, dass ich die unterstütze beim Listing auf Binance. So, erstmal klarstellen, ich bin hier der PR-Dude. Ich habe keine Ahnung, wer hier gelistet wird und, ja, wer nicht. Und habe gar nichts damit zu tun. Ich habe nicht mal eine Liste, welche Listings gerade laufen oder nicht. Ja. Kann auch gar kein Verfahren beschleunigen. So, nur damit das schon mal klar ist, das ist hier so gar nicht mein Business. Und ja, ich habe jetzt mal so ein bisschen recherchiert und so wie die Lage aussieht, hat ein fortgeschrittenes Hacking-Team, hat, mhm, hier frühere Auftritte von mir verwendet, um so ein Deepfake zu erstellen, ja, mit, klar, dem dieses Team dann unterwegs ist und wirklich, das, ja, war alles top-notch, ja, das war ausgefeilt genug, um hochintelligente Mitglieder der Kryptowährungsszene.
Ja,
ja, halt überhaupt, dass dieses Wort, dass das Krypto jetzt neuerdings, ja, das bedeutet und nicht mehr Kryptografie, macht mich jedes Mal wieder fertig. Ja, also hochintelligente Mitglieder der Krypto-Community wurden in die Irre geführt dadurch. Und nachdem der Blogpost online ging, hat Bluebanks ihre Darstellung nochmal geändert von dem Hack.
Mhm.
Sie sprechen jetzt dann nur noch von Betrug mit Identitätsanmaßung, mhm, und sagen, diese Vorauszahlung sei eine gängige Praxis zur Validierung. Und überhaupt, um Kosten zu sparen, haben wir jetzt unser Büro geschlossen. Und, mhm, überhaupt sind auch nur 10% von unseren ganzen Einlagen weg und gar nicht alles, wie die alle, ja, sagen.
Ah.
Und plötzlich war der Instagram-Kanal von denen auch verschwunden. Aber alle Lichter sind auf grün, dass 2023 die Auszahlung.
Das wird das Jahr
vorangehen, ne? Also, ja, keine Sorgen machen. Also wenn ihr jetzt bei Banks investiert habt, tief durchatmen und einfach auf nächstes Jahr warten. Ihr kriegt, genau, eure Einlagen wieder. Ich nehme an, vielleicht schaffen sie nicht ganz die 66% Rendite dann dieses Jahr, aber 58
wären sicher, ja.
58% Rendite werden, ja, da schon mitkommen nächstes Jahr.
Ja.
Also wieder mal eine schöne Geschichte aus,
aber ich muss aus dieser sagen,
Bubble, die nicht aufhört zu brodeln.
Kannst du, gibt es irgendwie Bilder von diesem Hillman-Hologramm? Also es gibt da irgendwie mehrere, ja, wo ich nicht ganz weiß. Also wie gut oder einfach ist das? Oder ist das jetzt alles weg?
Ich glaube, es ist von ihm selber irgendwie.
Ja.
Weißt du? Dass er hat dann nicht, da sitzt jetzt nicht so eine Computerfigur oder so. Er hat schon, ich hatte mal eins gesehen, aber ich finde es gerade auch nicht. Das war schon er selber, nur in Fresh irgendwie, weißt du? Da kannst du, wenn du morgens verschlafen aus dem Bett fällst, dann saß da schon irgendwie er, aber dann wurde da dann sein Fernsehauftrittsgesicht draufgelegt oder
okay,
keine Ahnung.
Verstehe.
Also er hat auch irgendwie was in seinem Blogpost geschrieben, das wäre gut gemacht und genau wie er, nur die Covid-Funde, okay, die er sich während der Pandemie angeeignet hat, die wären da halt nicht drin, da ist er halt wohl schlanker in diesem, er hat dann Bilder gesehen von diesen Betrügereien, aber sonst wäre das seins, also keine Ahnung.
Spannend, okay. Ja, großartig. Ja, Kryptowährung ist schön, ja. Dafür gibt es jetzt wieder Grafikkarten in bezahlbar, glaube ich, habe ich gehört, ne? Seitdem so ein paar Kurse nach unten gegangen sind, kann man wieder
Interesse
Grafikkarten
verloren, ne?
Kaufen.
Ja, Interesse verloren. Lohnt sich jetzt dann nicht mehr wahrscheinlich irgendwie da ein bisschen rumzumeinen, wo der Kurs eingebrochen ist, schätze ich mal, weiß ich nicht.
Ja.
Aber spannend. Ethereum möchte ja jetzt eh das System umstellen für die Umwelt.
Ja. Wie hieß dieses System?
Nicht mehr. Von Proof of Work zu Proof of Stake.
Genau, Proof of Stake. Aber so richtig hingekriegt haben sie es noch nicht, ne?
Nee, ich glaube, ist aber jetzt für September oder so, ist
angekündigt.
Der finale Umstellungstermin. Ja, ja, genau. Und die Community ist natürlich wieder komplett gespalten.
Ja.
Wie immer, wenn eine große Änderung kommt und jetzt wird wahrscheinlich wieder findet ein Fork statt und ein paar werden den alten und ein paar werden dann den neuen Coin. Langweilig wird es da nie. Ne?
Nein, nein, nein.
Aber also genau, vorher brauchtest du irgendwie Rechenleistung oder Speicherleistung, um da validieren zu können und jetzt musst du nur die Währung besitzen. Also jetzt können die Wohlhabenden wohlhabender werden.
Könnte man ja auch mal auf die To-Do-Liste draufschreiben, so Kryptowährungen vielleicht auch aus so einer Security-Perspektive mal ein bisschen genauer zu betrachten. Gab es ja auch auf Bitcoin ein paar Angriffe. Wurde auch mal das Peer-to-Peer-Netzwerk wurde ja schon mal drunterliegend angegriffen. Dann haben die das wieder verändert und dann haben ja Leute rausgefunden, ja, so richtig anonym ist es auch nicht. Also können wir uns ja auch mal auf die To-Do-Liste draufschreiben.
Also du meinst nicht nur ein paar Fails zur Belustigung kundtun,
das
sondern auch mal ernst zu nehmen und darüber sprechen.
Das darf nicht fehlen, glaube ich.
Ja. Also wenn da immer so unterhaltsame Dinge passieren, dann kann man die natürlich auch in den monatlichen Folgen immer mal erzählen. Ja, also wir machen uns da jetzt so ein bisschen drüber lustig, ne? Es ist natürlich schade, wenn jemand da Geld verloren hat.
Ja.
Aber persönlicher Tipp, wenn da jemand mit 60% Rendite winkt, nochmal drüber nachdenken, ob das so seriös ist.
Ja.
Vielleicht mal eine Suchmaschine befragen,
was man da so meint. Ne? Ja, ja.
Ob es da Grund gibt, vielleicht mal kritisch zu hinterfragen, ob das sein kann. Und auch an ambitionierte kleine, aufsprießende Krypto-Unternehmen vielleicht auch mal Nachforschungen anstellen, bevor man irgendwie Hunderttausende von Dollar und Millionen in Kryptowährungscoins mal so irgendwie an irgendwelche Avatare verschickt.
Ja.
Auch vielleicht nochmal könnt ihr irgendwie bestätigen, wo sehen wir denn, dass das zu euch? Und nicht einfach so rausschicken, ne?
Ja.
Aber gut, war ja wahrscheinlich
hat
nicht
jeder
deren
ein bisschen
Geld,
was,
war ja
hat ein bisschen
Anleger.
Was gelernt, ne?
Im besten Fall, genau.
Super.
Haben
wir noch was?
Oh, nö, ich glaube nicht.
Haben wir nichts mehr.
Wir sind auch schon wieder lange am Quatschen, ne?
Ja.
Mann. Dafür, dass wir dachten, wir reißen heute hier so ein paar Headlines ab.
Genau, und wir sagten,
haben uns doch
Urlaub, keiner ist vorbereitet, haben versprochen, lass mal machen, wird es halt nur so eine halbe Stunde Folge.
Ist ja auch okay, ne?
Ja, muss auch mal geben.
Ne? Ja, muss auch mal sein.
Ja, nee, sind wir auch schon wieder bei 2 Stunden 40, sagt die Uhr.
Ja, brutto, ne?
Ja, klar, brutto. Da kommt ja ein riesen, allein das Outro, Intro und Outro sind ja schon 4 Stunden, ne?
Beinahe.
Beinahe. Dann drücke ich schon mal drauf, oder?
Mach mal.
Damit wir hier schon mal so langsam das Ganze ausläuten lassen. Ja, wir bedanken uns wieder ganz herzlich fürs Zuhören. Und ja, wenn alles gut geht, hören wir uns wieder nächsten Monat in der neuen Folge.
So sieht's aus. Bis dahin.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.